Beinhart. Das klingt gut.
Also du kannst auf deinem MP3-Player kannst du gleichzeitig mehrere Versionen eines Podcasts, also Episoden, installiert haben.
Echt?
Ja.
Auch gleichzeitig hab ich gehört.
Ist das jetzt neu?
Ja.
Auch gleichzeitig hören?
Habe ich.
Aber wie installiert?
Ich habe von einem gehört, der hört zwei Podcasts gleichzeitig.
Das habe ich auch gehört.
Ich kann nicht bei so einem anderen Schweizer Podcast, der auch in HD produziert wird. Nicht von uns.
Podunion?
Geek Talk, glaube ich. Oder Podunion? Keine Ahnung. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das geht.
Hör mal auf mit der Podunion. Und wie tust du denn überhaupt eine Folge installieren? Erklär mir das einmal.
Mit G-Porter?
Installieren.
Macht es dann automatisch. Das ist ja der Witz am Podcast.
Weißt du, das ist wie Upgrade.
Ja.
We get Pipe Play, ne? Genau. Geht auch mit Socks.
Also unsere Folge 48 kann man nicht installieren, die kann man nur lassen.
Wie? Nicht abladen, nur online lassen.
Abladen kann man sie, aber nicht installieren.
Ach.
Installieren durch eine Applikation.
Ach du, da kann man sicher einen Selbst-Extracting Exit draus machen.
Ja, kann man. Was machen wir nachher mit dem jetzt?
Das ist die Pre-Show, die wird natürlich aufgezeichnet.
Ja, da weiß ich, aber was machen wir mit dem?
Ja, das ist dann Downloadable Content, wo für Premium-Abonnenten.
Ah, cool.
Weißt du, das, wo Geld gibt?
Nein, das ist jetzt alles noch vor dem Jingle.
Aha.
Also, wenn der Jingle kommt, fängt der Podcast an.
Das heißt, wir müssen das nachher hinterher hängen als Outtake.
Ja, genau.
Nein, wir lassen das schon vorne vor.
Okay. Ja, bis der Jingle kommt, dann eh alle abgestellt.
Was sind denn das für Zettel? Der müllt meine ganze Karte zu mit dem Seich.
Ah. Ist die Karte schon zugemüllt?
Nein.
Karte, bist du schon zugemüllt? Nein, es waren noch erst 2 Minuten. Wir könnten noch mehr.
Naja.
Ich glaube, sie kann 3 Minuten aufzeichnen.
Ja, nein, 3,5.
3,5, okay. Okay.
Also, wenn wir wollen anfangen, sind wir parat.
Ja, wir tun jetzt so Jingle.
Füllen wir an. Gut. Also bevor Dirk jetzt eine mathematische Hochrechenaufgabe stellt, tue ich das. Wir sind 4 Jahre am Podcast. Das ist ein Verb, das es nicht gibt. Ich nutze es trotzdem.
Genau.
Und damit,
ach ja, stimmt, Jubiläumsepisode.
Ja, und so damit sind noch. Wir Yay. Bei der Folge 48. Grüezi miteinander.
Hallo.
Hoi zusammen.
Hoi.
Und moin.
Hoi sagt der Schweizer für Hallo.
Ja.
Hallo.
Genau. Das ist also nicht das, was die Kühe essen, sondern das heißt Hallo.
Man schreibt das auch H-O-I.
Es gibt auch solche, die schreiben es H-E-U.
Ich kenne auch Leute, die schreiben Hi mit H-A-I. Aber das ist wieder was anderes.
Wie ihr hört, sind wir nicht alleine. Wir haben Gäste bei uns. Die
ja.
waren schon mindestens 2-mal bei uns.
Ja, wenn nicht öfter.
Nein, 3-mal. Einmal noch bei Dirk zu Hause.
Echt?
Genau, oder 2-mal sogar.
Und wir waren auch schon mal bei denen, ne?
Ja.
Nicht nur einmal.
Ja.
Und nicht nur einzeln, stinkt. Sondern auch zusammen.
Ja. Also der eine ist plus eins.
Ja.
Weil der ist fremdgegangen ohne mich.
Wie fremd? Ach ja, stimmt.
Der Trend geht zum Fremdpodcasten.
Ja, du bist ja allergisch auf Debian.
Nein, ja, ich benutze es ja. Reicht das denn nicht?
Ja.
Na. Und habt ihr es schon erraten?
Ihr habt es sicher schon erraten.
Schreibt einen Kommentar.
Ja. Jetzt. Aber bevor ihr in die Shownotes guckt.
Wir haben heute bei uns Martin Ebnöter und Axel Becker.
So kennt mich doch keiner.
Gäste. Und du darfst dich nachher gerne so vorstellen, dass man dich kennt, Wendy.
Danke.
Und wir haben die Gäste ja nicht einfach so bei uns, sondern wir reden heute über ein Thema, zu dem ich nicht sehr viel beisteuern kann, leider.
Wie jetzt?
Aber vielleicht nachher. Es geht um das Leben auf der Kommandozeile.
Ihn müssen wir überzeugen.
Ah.
Das habe ich ja gerade nicht sagen wollen. Das ist ein Überzeugungspodcast.
Aha.
Wir podcasten aus Überzeugung, genau.
Feedback wollten wir nicht mehr machen, aber wir wollen Danke sagen. Nochmal. Ja. Danke.
Dankeschön.
So. Oh, zum Thema. Ah, nee, wofür? Wir danken euch, dass wir nochmal den Podcast Award gewinnen durften.
Ja.
Gratulation.
Dankeschön. Jo. Wir haben euch leider abgehängt.
Ja, macht nichts. Ja, die Pensemmel fährt einfach nicht so schnell.
Nächstes Jahr am besten, wir machen das so, ihr übernehmt die geraden Jahre und wir die ungeraden, weil dann geht's auf. Dann macht ihr 2014 also euren Hattrick.
Ja, wollen wir mal schauen. Erstmal müsst ihr das nächstes Jahr gewinnen.
Ja, nächstes Jahr dürfen wir sowieso nicht mitmachen.
Der Hackerfunk hat im ersten Jahr gewonnen, ne?
Ja. Ja. 2008, 2009, ja, es war irgendwie so gesammelt. Wobei, dieses Jahr waren wir auch noch mit dem Pensemmel-Podcast mit dabei. Den habe ich aber relativ spät erst gemeldet.
Das heißt auch nicht, die Sonne hat geschienen, sondern die Sonne hat
geschienen. Die Sonne hat Schienen.
Ihr merkt, die Sonne scheint tatsächlich heute draußen. Es ist so ziemlich der erste Frühlingstag, den wir haben.
Ja. Ja, der Sommer kommt.
Und deswegen ist die Laune entsprechend gut.
Ja. Und wir sind humorvoll.
Ich habe heute gelesen, dass Horoskope recht haben.
Wieso gehen die nach dem Wetterbericht?
Nee, aber dass der Geburtsmonat tatsächlich was zur Entwicklung des Kindes beiträgt. Und zwar ganz anders als gedacht. Weil aufgrund der Wetterlage und der Vitamin-D-Konzentration werden bestimmte Prozesse im kindlichen Körper schneller oder langsamer ablaufen.
So okay. Was. Und muss man das wissen, Dirk?
Nee, aber das ist das so. Aber Horoskope sind wichtig.
Ja. Ich wollte eigentlich über Kommandozeile euch reden lassen.
Okay.
Ach, es gibt sicher auch Horoskop-Programme auf der Kommandozeile.
Oder bin ich jetzt aber schlecht vorbereitet?
Also, ich hatte mal so ein Horoskop-Programm für Windows damals noch. Aber ich habe noch einen Horoskop-Computer, so standalone, einen Zodiac. Dummerweise geht dem seine Datenbank für die Ephemeriden, also die Sternkonstellationen, nur bis irgendwie 1990.
Das war aber schon.
Datenbank für Hämorrhoiden?
Nee, das heißt glaube ich so, oder wie heißt es? Eclipsen. Was weiß denn ich?
Ja, also mein Horoskopprogramm auf der Kommandozeile heißt ja Fortune.
Fortune, genau. Genau. Das erste Programm auf der Kommandozeile.
Hast du jetzt geschickt den Bogen bekommen?
Das ist schon ziemlich fies. Jetzt müssen wir ernst werden.
Ja, müssen wir. Wirklich. Weil ich wollte jetzt gerade eben die Frage stellen, ob wir das unseren Hörern zumuten wollen.
Ja, unbedingt.
Unbedingt. Ja. Gut, dann tun wir es.
Also was zumuten?
Das, was wir bis jetzt gelabert haben.
Ach so.
Och. Naja, weißt du, so Wissen aus einem Podcast muss man sich schon erstmal verdienen.
Genau. Also wenn ihr das hört, sind es noch ungefähr 10 Minuten, bis ernsthafter Content kommt.
Da kommen dann wieder die Leute, wir wollen Kapitelmarken.
Ja, genau.
Ich warte schon auf die erste Frage dann im Web, was wir getrunken haben.
Ja, nix. Rivella. Rivella ist übrigens das Pendant zur Cola in der Schweiz.
Stimmt.
Genauso weit verbreitet wie Cola in anderen
Ländern. Schon.
Aber ja, geschmacklich ist es ein bisschen anders.
Geschmacklich ist es ganz anders.
Ja, und gibt es im Fall jetzt auch in Deutschland.
Ist auch nicht koffeinhaltig.
Ja. Es hat Milchsäure drin für den Muskelaufbau.
Ja, ist für laktoseintolerante Leute ein bisschen ein Problem. Wobei, wir kämpfen ja immer gegen Intoleranz.
Aber ich glaube, sie haben die gelbe Rivella mit der Sojamilch wieder abgeschafft.
Ja, die war auch
war grausig.
Ja. Das ist wirklich grausig.
Ist schon so.
Also Rivella gibt es in grün,
blau,
rot und mal in gelb.
Ja, aber
gelb gibt es nicht mehr.
Okay.
Rot ist normal, grün mit Grüntee und blau ist ohne Kalorien oder so ähnlich.
Okay. Künstlich gesüßt, ja.
Und das, was ihr habt, ist rot.
Ja, das, sonst hätte ich mich auch beschwert.
Ich bin sowieso farbenblind, ich sehe da keinen.
Du siehst das in gelb, gell?
Ja.
Also ausschauen tut es ja wie Pisse vom Stier.
Ja, aber wenn es so schmecken würde, dann wäre es Club Mate.
Wollte ich gerade sagen, es ist
farblich. Nein, das ist Red Bull.
Ja, Red Bull ist Seifenwasser mit Zucker.
Ich dachte, das wäre ein Gummibärchen, gekochte Gummibärchen.
So,
ich habe noch nie ein Red Bull. Also egal, wir wollen zum Thema kommen.
Genau. Ab sofort lautet das Kommando Zeile.
Genau.
Ja, genau. Zeile ist mein Lieblingseditor auf der Kommandozeile, wenn ich nicht gerade den großen Emacs benutze.
Zeile?
Z-I-L-E. Zeile ist Lossy Emacs.
Okay.
Ich bin nicht so der VI-Fan und habe halt gern so das Fingerfeel vom Emacs. Und Emacs ist aber groß und den startet man nur einmal. Und wenn ich halt so mal einen kleinen brauche, dann nehme ich Zeile. Der kann auch keine GUI im Gegensatz zu Emacs, wenn wir schon wieder beim Thema sind.
Keine Ahnung, ich benutze VI. Wir haben uns im Laufe der Jahre aneinander gewöhnt. nein, ich bin zu VI gekommen. Ich habe angefangen mit Joe. Joe's own Editor.
Der gibt es jetzt auch auf Deutsch, der heißt Jupp.
Ja, echt? Jupp.
Okay. Es gibt einen Fork davon, glaube ich. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber der heißt Jupp.
Ja, ich schreibe heute noch die Mails damit. Nur, ich habe dann irgendwann einen Job angenommen, da war auf den Maschinen kein Joe installiert. Und da hätte es den Micro Emacs gehabt und den EE und ich konnte mich mit keinem von beiden anfreunden. Und dann habe ich mir halt mal VI angeguckt. Ich fand das da immer komisch, dass ich einen Editor starte und dem erstmal noch sagen muss, ich will jetzt bitte Text eingeben, weil ist ja eigentlich, ja, ich finde es auch heute noch irgendwie so ein bisschen seltsam. Das ist so wie Startklicken, um zu beenden.
Naja. Ja.
Nur gut.
Also mein erster Kontakt zu VI war ziemlich schwierig. Ich wusste weder, wie ich da Text eingeben konnte, noch wie ich ihn wieder verlassen konnte.
Das ist ja immer das Erste, was man lernen sollte.
Und die Uni-Admins haben mich ein wenig verflucht, weil sie immer die Shells hinter mir aufräumen mussten.
Ja, kriegst du irgendwann mal einen Tipp? Das ist mir auch so gegangen.
Ja, der Tipp hieß dann, dein Account ist gesperrt.
Naja. Ach so, na gut. Nee, ich habe das auf meinen eigenen Linux-System ausprobiert. Aber was ich noch sagen wollte, ich benutze eigentlich keine GUI-Editoren. Also was gibt es da überhaupt? G-Edit?
Ach du, da gibt es tonnenweise.
OpenOffice, das ist der große Editor mit Gedöns noch hinten dran.
Das ist, als würdest du Word statt Notepad verwenden unter Windows.
Kann man auch.
Es gibt Leute, die machen das, ja.
Ja.
Nein, aber
es gibt auch einen umgekehrten Fall.
GUI-Editoren gibt es viele. Fast jedes Desktop-Environment kommt mit seinem eigenen. Ich erinnere mich da irgendwie an Leafpad bei lx.de oder so. Und da gibt es kiloweise G-Edit und ach, Kate, weiß der Geier. Interessieren uns ja eigentlich heute gar nicht.
Ja, eben. Fisch.
Ich weiß nicht mal, wie die Dinger dann heißen. Ich benutze sogar auf dem Mac den VI. Anstelle dieses Text-Edit-Up.
Ich habe gar keinen Mac.
Ja, ich hätte auch, mein nächster Mac wäre mir auch lieber ein Linux. Aber
hast du einen Mac im Geschäft?
Ja, und nur da.
Okay. Kannst du da nicht ein Linux drauf installieren?
Ja, nee, das ist ja, das macht es auch nicht besser.
Egal. Aber wir können vielleicht mal ganz weit vorne anfangen. Was ist denn Konsole? Was ist denn?
Das sind diese Videospiele.
Nein, knapp daneben.
Auch.
Aber nicht weit. Aber nicht weit.
Also unter Konsole verstehe ich im Prinzip den direkten Zugang zum Rechner im Textmodus. Das kann entweder unter Linux die sogenannte virtuelle Konsole sein, virtuell deswegen, weil man mehrere davon hat und zwischendurch umschalten kann. Oder es kann auch die serielle Konsole sein, wenn ich da über ein serielles Kabel mit dem Rechner verbunden bin. Das ist heutzutage ein bisschen seltener der Fall. Vielleicht noch für Remote-Administration, wenn irgendwie das Netzwerk kaputt ist oder zum auf dem Bootloader oder das BIOS reinzukommen, ohne vor Ort zu sein.
Du hast eine virtuelle serielle Konsole, zum Beispiel bei den bei HP-Geräten, da hast du das ILO, das
Industrial Lights Out oder so.
Integrated Lights Out.
Und das andere war Industrial Light and Magic oder so.
Na, die gehören die jetzt auch zu? Nee, das Lukas.
Nee, die gehören wahrscheinlich jetzt auch zu Disney.
Ach, das macht es auch nicht besser. Na egal. zurück zu angenehmeren Dingen, ILO, da kannst du auch einen Getty laufen lassen auf einem TTYS.
Was ist TTYS?
Getty ist das, was dir einen Login-Prompt gibt, damit du dich einloggen kannst. Stimmt das? Stimmt so, oder?
Dann ja, Get TTY. Aber wofür steht eigentlich TTY, frage ich mich gerade.
Teletype. Das ist
Ferntippen.
Ja, genau. Fernschreiber.
Da merkt man auch genau, wo das herkommt, eben, dass das Textkonsolen sind. Mhm. Also die da benutzt werden.
50 Boot.
Ja, früher hat man die in einer Auflösung von 80 mal 24 Zeichen gehabt und mittlerweile halt deutlich mehr, weil man auch Fenster größer ziehen kann.
50 Boot, schreibt auf Lochstreifen. Hatten wir damals bei der, ich habe ja früher mal bei der SBB, bei den Schweizerischen Bundesbahnen gearbeitet, da gab es das. Und da, wenn man sowas mal in Aktion gesehen hat, dann weiß man auch, dass das Klingelzeichen ein Zeichen ist, weil das wird da auch effektiv gedruckt. Also es macht zum einen Cheng und dann Kling. Und bei unserem Bahnhof, da sah das Klingelzeichen so ein bisschen wie, also es sollte eine Glocke darstellen, aber ich dachte immer, was ist denn dieser Space Invader da? Du konntest da wirklich eine ganze Zeile mit Klingelzeichen schicken. Haben wir mal gemacht.
Da war der auf der anderen Seite bloß sicher nicht sehr erfreut.
Wir mussten mal eine Sitzplatzreservation in Polen machen, da kam keine Antwort. Dann haben wir da mal ein paar Zeilen Klingelzeichen hingeschickt. Und dann ging es dann ziemlich flott. Kam dann die Antwort. Und dann stand irgendwie noch unten drunter, also bitte nicht die unsere Klingel missbrauchen. Aber ja, das kommt von da. Genau. Wo waren wir? Wir sind abgeschwoffen. ILO, kannst du so ein serielles Terminal quasi emulieren und kannst dann übers Netz, also du machst eine SSH, eine Secure Shell Verbindung auf das ILO und sagst dann Remote Console oder VSP. Ja, und dann hast du einen Login Prompt und kommst trotzdem noch auf die Maschine, wenn zum Beispiel das System so am Arsch ist, weil dass du nicht mehr über SSH einloggen kannst, oder auch wenn du die IP-Adresse verschraubt hast und hast dich vertippt oder irgendwas, oder du musst eine Netzwerkkarte auswechseln, weil die irgendwie kaputt
ist. Aber das Netzwerkkarte auswechseln geht jetzt noch nicht schon per Kommandozeile, oder?
Nein, aber ich hoffe mal, dass die daran arbeiten. Das wäre...
Ja, aber
habe ich zwar auch schon gemacht.
Da sind wir eigentlich gerade bei einem recht validen Punkt, um nochmal auf das oder wieder auf das Thema zu kommen. Hm. Remote arbeiten, also entfernt auf einem anderen Rechner einloggen und dort arbeiten. Das geht auch per GUI. Da hat man dann irgendwie so einen R-Desktop oder VNC, was so bei in der Windows- oder Mac-Welt üblich ist. Oder von mir aus auch ein TeamViewer oder was es da sonst noch an kommerziellen Produkten gibt.
Oder XDCMP oder.
Ja, oder einfach nur X-Forwarding ist ja auch so eine Art.
Ja, wobei das ist ein bisschen anders.
Ja, okay.
Als
jedenfalls.
Kann ja auch sagen, warum.
Also ja, worauf ich hinaus wollte. SSH oder sei es auch von mir aus Telnet oder was es sonst noch alles gibt. Es gibt noch ein paar andere Protokolle.
R-Shell.
Genau. Die funktionieren auch problemlos, wenn man sie hintereinander verkettet. Also ich kann mich per SSH auf dem Rechner einloggen, von dort aus auf den nächsten, von dort aus wieder auf den nächsten. Und merke eigentlich nichts an Performanceverlust. Wenn ich das mit R-Desktop mache, also mit per R-Desktop auf einen anderen Rechner gehe und von dort aus dort wieder ein R-Desktop starte und dann auf einen anderen Rechner und dann. Also die Maus, die hat da irgendwie, naja, sehr viel Nachlaufzeit sozusagen.
Und nicht nur das, wenn du Pech hast bei R-Desktop, mindestens, da ist es mir neulich aufgefallen, wenn der Server irgendwie auf seiner grafischen Oberfläche eine Auflösung von 640 x 480 Pixel hast, dann bekommst du bei R-Desktop das Fenster nicht größer. Du hast dann so ein Guckloch und in dem musst du dann arbeiten.
Mhm.
Und von daher ist auch X11 ein bisschen anders, weil da kannst du das eine Fenster von der Applikation, das hast du dann gerade auf dem Bildschirm und kannst das Bildschirm groß machen. Das geht bei R-Desktop nicht.
Nachträglich geht es nicht mehr. Du musst am Anfang angeben, wie viel du haben willst.
Bei R-Desktop?
Ja.
Ach.
Naja, jedenfalls.
Hätte ich das mal letzte Woche gewusst.
Jedenfalls, man verkettet irgendwie die Verbindungen zum Teil hintereinander und denkt sich gar nichts dabei, weil es keine negativen Auswirkungen in gewisser Weise hat. Und
Das ist ja ein Punkt dabei, ist erstmal, dass sehr viel weniger Daten übertragen werden
auf der Serie. Das ist im Prinzip das, was du tippst und das, was du siehst. Mhm. Und zwar nicht als Pixel, sondern als Buchstaben, als einzelne Bytes. Also im Großen und Ganzen jeder übertragene Buchstaben grob ein Byte, so ganz grob mal.
Genau. Man kann es mit Komprimierung noch versehen, dann geht es halt, wenn
du 10-mal das gleiche tippst, geht es nur 1,5-mal rüber.
Ja, 1,5-mal ist gut, genau.
Und
ist bei SSH, glaube ich, inzwischen standardmäßig an, kann das sein?
Weiß ich jetzt nicht. Weiß nicht,
aber man kann es relativ leicht ein- oder ausschalten.
Minus großes C angeben, dann macht es das beim SSH-Befehl.
In Leveln von 1 bis 9, an 9 komprimiert am stärksten, und 1 komprimiert am wenigsten.
Ich glaube, also das ging aber nur bei SSH 1.
Minus 4 und minus 6 sind schon für andere Sachen belegt.
Echt?
Minus IPv4 6. Und IPv6.
Minus 6 ist der,
IPv4?
Der Standard. SSH-4.
Nein,
minus so, C4. Achso, C4, okay. Sorry, ja, nee, dann schon.
Genau, also erstmal halten wir fest, es ist eine Textkonsole und wir übertragen deutlich weniger Daten hin und zurück.
Ja.
Genau. Das ist natürlich gerade für Remote-Arbeit und so, für kaskadierte Remote-Arbeit.
Oder wenn die Verbindung sau schlecht ist, wie ich bei meinen Eltern mit Edge leben muss momentan.
Ja, genau.
Da will ich keinen Remote-Desktop machen müssen.
Also es gibt viele Leute, die argumentieren, dass im Moment Bandbreite kein Problem mehr ist, aber da wir Mobilfunk haben, ist Bandbreite
immer noch eben ein Thema. Also seit Modems weg sind, also die klassischen Telefonmodems, ist Bandbreite kein Problem mehr. Seit wir Mobilfunk haben, ist es wieder eins.
Ja, oder wenn man mal ins Ausland geht, wo die halt nicht so dick angebunden sind. Afrika hat, glaube ich, eine Leitung auf den Kontinent, die schwächer ist als das, was wir zwischen mittlerweile aus der Wand kommen haben. Von daher macht es da schon sich bemerkbar, wie viele Daten
übertragen werden. Wenn da ein Fischerboot mit heruntergelassenem Anker vorbeifährt, dann ist der ganze Kontinent offline.
Das hat es, glaube ich, auch.
Kommt ab und zu mal vor.
Irgendwo da bei Indien oder so hat es das doch neulich mal gehabt.
Ja gut, da gehen die Hochseekabel, diese Unterseekabel, die gehen ja um den ganzen Kontinent rum.
Ja. Also das geht so weit, vielleicht gerade nochmal einwerfen, dass es Leute gibt, die das für so wichtig halten, dass sie im Prinzip einen Teil von dem, was SSH anbietet, nochmal neu implementiert haben, mit Fokus auf schlechte Verbindungen. Heutzutage, ganz frisch vor, mittlerweile vielleicht 3 Jahren entstanden, MOSH, die mobile Shell. Die ist vor allem ausgelegt auf, wenn man viel Lag, also viel Latenz hat. Sprich, man drückt eine Taste und die kommt dann erst nach einer Sekunde drüben an und nach einer weiteren Sekunde sieht man dann noch das Zeichen. Für solche Einsätze, da kannst du mit Remote Desktop komplett knicken. Und mit SSH ist es auch mühsam, weil das nimmt TCP und das braucht dann immer noch ein ACK hinterher und MOSH hat da ein paar Tricks auf Lager, um das angenehmer zu machen.
Ja, und von wegen Bandbreite ist im Überfluss vorhanden. Nein, stimmt, muss nicht stimmen, weil angenommen, du hast eine Gigabit-Leitung und die ist jetzt aber tot und du musst den Server, den Router oder was auch immer auf der anderen Seite von der Leitung reparieren und du hast nur einen ISDN-Backup-Link.
Ja. There you go. Wobei, jetzt reden wir ja eigentlich die ganze Zeit über entfernt und bliblablo und schlechte Bandbreite und Vorteil, weil wenig Daten übertragen werden. Aber wir benutzen das Zeug ja eigentlich auch lokal am Rechner. Und da haben wir eigentlich keine schlechte Bandbreite von der Tastatur zum Monitor.
Ich möchte am Anfang nochmal über so ein paar Unterschiede sprechen von dem, was wir bei CLI, Command-Line-Interfaces oder GUIs, Graphical User Interfaces haben. Zum einen ist es bei CLIs in der Regel so, dass die Anzahl der Zeichen begrenzt ist auf dem Bildschirm.
Ja.
Das ändert sich auch, wenn man so eine Fensteroberfläche hat, weil man kann die Fenster größer und kleiner ziehen, man kann in den Fenstern links und rechts scrollen, man kann auf neueren Terminals das auch tatsächlich tun, aber auf älteren geht es halt nicht.
Gibt sogar Terminal-Programme, die den Umbruch anpassen, wenn du das Fenster breiter machst.
Ja.
Können leider nicht alle.
Xterm kann es nicht, URXVT oder RXVT kann es. Die ganzen VTE-basierten, also GNOME, XFCE-Terminal und was ist noch, LX-Terminal, die können es auch.
Ja, es können mittlerweile fast, also die meisten, aber viele Programme innerhalb der Dings, die machen keinen Refresh, wenn sie
laufen. Ja, ältere Versionen von MUT, von dem Mail-Programm, sind abgestürzt, wenn du die Größe des Fensters geändert hast.
Okay. Das ist aber schon lange nicht mehr.
Ja.
Also das letzte Mal, natürlich, wo mir das passiert ist, war der Bug, dass es bei mehr als 255 Zeilen Spaltenbreite abgestürzt ist, aber nicht runter.
Wie breite Monitore hast du?
mittlerweile sehr breite, ja.
Kommt drauf an, wie klein man die Schrift macht, dann kann man ja noch viel
mehr. Das auch noch, ja, genau.
Nein, aber der Punkt ist halt der, es hängt ja nicht nur vom Terminal ab, sondern auch vom Programm, was im Terminal läuft. Wenn man erst einen Tail gemacht hat und dann sich einen Logfile-File anguckt mit 80 Zeichen breit, man sieht das Fenster dann größer auf 120 Zeichen, dann hat man den Teil des Logfiles trotzdem nur auf 80 Zeichen Breite, den man da hatte. Also da alles wird halt nicht angepasst.
Ja.
Dann hat man gesagt, schnell versus langsam. Also eine Kommandozeile ist schneller, weil weniger Daten übertragen werden müssen und diese Daten auch noch gut komprimiert werden können.
Also schneller beim Übertragen. Ja.
Ja. Mhm. Wobei man für Desktop sagen muss oder für solche Lösungen auch sagen muss, dass da die Daten auch komprimiert werden. Da gibt es ja sehr viele Bereiche, die ähnlich aussehen. Also wenn man nicht gerade ein mehrfarbiges Hintergrundbild hat mit 16,7 Millionen Farben, wo jedes Pixel anders aussieht, dann ist so ein Desktop ja in der Regel auch ziemlich öde und lässt sich sehr, sehr gut komprimieren.
Wenn man ihn denn noch sieht.
Wenn man ihn denn noch sieht, genau. Ich muss jetzt mal eben hier schnell schauen. Eine Sache, die man natürlich bei Konsoleninterfaces hat, man kann sehr viel automatisieren und das sehr, sehr leicht. Das, was man auf der Kommandozeile eintippt, das kann man in ein Skript schreiben, dann wird das automatisch ausgeführt.
Ja, also im Prinzip auf der Kommandozeile ausprobieren, bis es funktioniert und nachher in eine Datei schreiben und die dann als Shell-Skript irgendwo speichern. Und
klar, und das nicht nur das, du kannst sogar den Input in Kommandozeilen Programme aus einer Datei angeben, mit zum Beispiel hier Documents heißt die Dinger, glaube ich. Mhm. Zum Beispiel, wenn man FTP-Downloads automatisieren will, also von da kenne ich das, kann man sagen, Echo größer als Endmarker, also, und dann die ganzen Open User Pass, CD, Get und so weiter. Und am Ende steht dann eben der Marker und dann FTP. Also, nee, ja.
Ja, klar. Ach. Also im Großen und Ganzen, was du sagen willst.
So ungefähr. Ist,
ja.
Wir verlinken da ein Beispiel.
Es lässt sich halt sehr, sehr leicht automatisieren.
Generisch im Großen und Ganzen, du kannst Dateien oder den Output, die Ausgabe von Kommandos, problemlos wieder weiterverwenden als Eingabe für andere Kommandos oder als Ausgabe in die Datei oder aber auch als Parameter zu einem anderen Kommando übergeben. Also so nach dem Motto, du hast ein Kommando, das baut die ganzen Parameter für ein sehr komplexes Kommando automatisiert auf und danach wird dann das Kommando ausgeführt. Also du hast ja eine Wahnsinnsflexibilität beim Kombinieren von Programmen. Und das ist auch einer der Gründe, oder historisch eigentlich die Idee, du hast viele kleine Programme in der Kommandozeilenwelt, die eine Sache machen, aber die dann richtig. Und die Flexibilität und die Möglichkeiten, die kommen daher, dass du die kombinieren kannst, indem du eben eine Ausgabeumleitung machst oder halt die Ausgabe vom einen Programm irgendwo anders, also das heißt Kommandozeilenparameter oder eben Eingabe oder Config-Datei für ein anderes Programm verwendest. Und das ist das, was eigentlich für mich irgendwie so ein Großteil der Mächtigkeit und damit auch Geschwindigkeit auf der Kommandozeile ausmacht.
Es kann sich kaum noch jemand daran erinnern, aber früher war es relativ schwierig, PDFs zu erzeugen, bis Windows auf die Idee gekommen ist, einen PDF-Drucker einzusetzen, wo man den als Druckertreiber verwenden konnte. Sachen, die Kommandozeile schon sehr, sehr lange konnte, weil man nämlich Output direkt über 2-3 Kommandos in PDF umwandeln konnte.
Mhm. Oder sei es ein kleines Skript, das einfach irgendwie, also bei LaTeX erinnere ich mich, früher war es irgendwie so, dass man erst das DVI-File bekommen hat und nachher das DVI nach PostScript und dann das PostScript nach PDF. Heute gibt es das Ganze in einem Kommando mittlerweile, wo irgendwie das LaTeX direkt PDF hinten rausschreibt, aber im Großen und Ganzen so diese Verkettung. Und ich bin mir nicht mehr sicher, aber zumindest ab dem DVI konnte man es auch durch wirklich Weitergeben der Daten auf Standardeingabe, Standardausgabe hinkriegen. Braucht es nicht zwischenspeichern. Was ich jetzt eher so im Kopf hatte, war Handhabung von einer ganzen Ladung von Dateien. Zum Beispiel irgendwie eine Ladung PNGs in JPEGs umwandeln Und zwar nur alle, die irgendwie mit Null beginnen und hinten noch einen Unterstrich dabei haben oder irgendwie so Scherze. Und wenn du sowas dann dir in der GUI erst noch zusammenklicken musst und bei 10.000 Dateien irgendwie 5.000 davon auswählen und das dann von Hand, da stelle ich mir einfach immer extrem mühsam vor. Und auf der Kommandozeile sind das irgendwie, ja, vermutlich irgendwie ein etwas komplexeres Wildcard und eine Schleife drumherum und Aufrufen von Convert aus dem Image Magic Paket.
Also Zeugs, was wir bei uns in der Firma haben, ist eben die bereits schon erwähnten FTP-Downloads und die Dateien, die da runtergeladen werden, die werden dann auch noch umbenannt und zwar wird da noch das Datum hinten an den Dateinamen angehängt.
Das stelle ich mir jetzt auf der GUI auch wieder relativ kompliziert vor.
Ja,
ich mir allerdings sowas generieren.
Ja gut, es ist ein Shell-Script.
Ja, schon.
Aber ein Einzeiler auf der Kommandozeile ist ja eigentlich auch nichts anderes wie ein Shell-Script.
Nee, so definitiv. Aber auf der GUI ist das halt relativ schwer nachzumachen, oder?
Also mit der GUI?
Ja. Um da jetzt auch mal an der Stelle noch das Gegenbeispiel zu bringen,
nicht, wie das geht.
Was ich auf der Kommandozeile mühsam finde, ist, wenn ich, sagen wir mal so, anhand von relativ willkürlichen Gegebenheiten einzelne Dateien aus einer großen Liste rauspicken muss. Da muss ich mindestens mal einigermaßen eindeutigen Anfang finden. Es gibt dann noch die Tab-Completion, das heißt, wenn ein Dateinamen, soweit wie man ihn getippt hat, schon eindeutig ist und man die Tab-Taste drückt, dann wird er vervollständigt. Also im Englischen Tab-Completion, im Deutschen, weiß nicht, Vervollständigung mit der Tab-Taste.
Autovervollständigung nennt man das, glaube ich.
Ah, okay. Und aber selbst das hilft mir nicht, wenn ich irgendwie jetzt, sagen wir mal so, aus 10.000 Bildern die 20 auswählen soll, die mir am besten gefallen oder so eben, also ich weiß nicht, ja, nicht deterministische Eigenschaften, sondern eher so nicht messbare Eigenschaften, dann wird es auf der Kommandozeile mühsam, finde ich. Aber ansonsten, alles, was sich irgendwie einigermaßen in Regeln beschreiben lässt, habe ich eigentlich das Gefühl, dass ich da auf der Kommandozeile viel, viel schneller unterwegs bin, als irgendwie mir das in der GUI zusammenzuklicken.
Das ist in jedem Fall so, wobei es, soweit ich weiß, beim Mac so ein Tool gibt, mit dem man auch grafische Makros aufzeichnen kann, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Also bin ich jetzt noch nie in die Verlegenheit gekommen, dass ich das gebraucht hätte.
Der simuliert dann die Mausklicks, wartet, bis Fenster im Vordergrund sind und dargestellt werden, irgendwie sowas. Gab es unter Windows auch mal?
Ist das Apple-Script-Zeugs oder?
Das weiß ich jetzt nicht.
Da kenne ich mich auf Mac auch zu wenig aus, aber. Ich meine, du kannst auch unter Linux in der GUI Sachen automatisieren. Zum Beispiel, wenn irgendwie dein Fenstermanager sich nicht ganz so hundertprozentig so verhält, wie du es gern hättest. Aber das sind dann nachher irgendwelche Skripte unten drunter am Normalfall auch wieder.
Also was die Kommandozeile auf jeden Fall mächtig macht, ist die Shell, die da drunter liegt.
Shell, das ist eigentlich ein gutes. Was ist die Shell eigentlich? Sollte man vielleicht kurz noch irgendwie so erklären. Weil, wir haben jetzt vorhin Kommandozeile, Konsole, Shell gehört. Also Konsole ist für mich irgendwie immer mehr oder weniger fast Hardware. Das ist...
Okay.
Kommandozeile ist mehr oder weniger der Oberbegriff für alles, wo ich per Tastatur irgendwelche Befehle eingebe. Shell ist für mich dann ein spezielles ein bestimmtes Programm, das eine Kommandozeile implementiert. Wobei GNOME spricht ja von seiner Benutzeroberfläche auch von Shell, von einer grafischen Shell. Also im Großen und Ganzen.
Das ist auch bei Windows, das war bei Windows 95 schon so, sogar bei Windows 3.1. Und du konntest bei Windows 95 und 98 sogar die Shell umschalten.
Stimmt, die Shell war da der
Programmmanager. Beim 95 war es der Explorer, aber du konntest auf Progman umschalten. Sah dann einfach noch hässlicher aus. es gab dann auch Shells von Drittanbietern. Du konntest auch sagen, Shell gleich sol.exe, dann kannst du Windows starten, Solitär spielen
und sonst
Solitär beenden und dann fährt es Windows wieder runter.
Kiosk-Modus. Ja. Also Shell ist im Prinzip
nennt man das so.
Im Großen und Ganzen das Programm, das dem Benutzer ermöglicht,
mit dem System zu interagieren. Ne?
Dem System Befehle zu erteilen, sagen wir es mal ganz vorsichtig so. Und in der Kommandozeilenwelt gibt es halt, ich weiß nicht, so Handvoll bis Dutzend Kommandozeilen-Shells. Die bekannteste und mit Abstand weit verbreiteste ist die Bash. die Born Again Shell, weil es gab früher halt mal die Born Shell, wobei die als Name nur kurz SH hatte. Und Born Again Shell ist eben ein komplettes Neuschreiben der gleichen, also mindestens mal einer abwärtskompatiblen Shell unter GPL damals. Also ist einfach auch eine andere Lizenz, eine Open Source Lizenz. Es gibt auch noch andere. Die C Shell hat ein bisschen andere Syntax, wenn es um Schleifen und so Sachen geht.
Und Variablen vor allem auch.
Variablen, ja. Und deren wesentlich komfortable Abwandlung, die TC Shell. Wobei ich glaube, doch Tenex, T steht für irgendwie irgendeinen Firmennamen, glaube ich. Weiß es nicht mehr. Oder halt, wenn man dann so richtig bloat will, also viel Komfort, aber halt auch viel Arbeitsspeicherverbrauch und vielleicht ein bisschen langsamer, halt die Z-Shell, das ist so, ich sag mal vorsichtig, der Emacs unter den Shells kann fast alles, aber braucht halt auch ein bisschen länger und ist langsamer.
Emacs möchte ich nicht sagen, aber das ist die universale Shell, die alles kann, sagen wir es mal so.
Ja,
VI kann auch alles.
Willst du VI als die Shell haben?
Ja, nee, Moment, nee, du musst MX, dann schon, da musst du schon Vim sagen.
Ja, einverstanden. Wobei man sagen muss, dass ja bei der Bash standardmäßig MX als Tastatur eingestellt ist, also Z-O MX.
Ja.
Man kann es umstellen auf VI mit Z-O VI und das machen die wenigsten tatsächlich.
Ja. Also im Prinzip die Art, so hast du auf der Kommandozeile kannst du ja außer bei der C-Shell, wie vorhin schon erwähnt, kannst du normalerweise das, was du gerade getippt hast, nochmal nachträglich korrigieren, indem du einfach mit dem Cursor-Tasten nach links gehst und an der Stelle die Kommandos, um zum Beispiel an Zeilenanfang dieser Eingabezeile oder an Zeilenende zu springen oder wortweise zu springen, die sind bei den meisten Shell wahlweise Emacs-artig oder VI-artig.
Das meinte ich gerade genau.
Das ist das, was du meinst. Und wobei eben die Cursor-Tasten, wie man es in, wie soll man sagen, in intuitiv erwarten würde, tun eigentlich in fast allen Shells auch. Cursor-Taste hoch, runter, das ist auch noch was Interessantes. Da kommt die History, also sondern man hat einen Befehl eingegeben, drückt Enter, dann wird der ausgeführt und dann kriegt man wieder einen Prompt. Prompt heißt, der Rechner sagt dir, du bist wieder bereit. Er ist wieder bereit,
um eine Eingabeaufforderung,
eine Eingabe entgegenzunehmen. Auf Deutsch heißt das Ding Eingabeaufforderung, genau.
Und ja, Prompt ist
ja.
To prompt.
Ja. Und quasi. Wenn du dann an der Stelle normalerweise, also in fast allen Shells, Cursor hochtippst, dann kriegst du die vorherige Kommandozeile, kannst die im Zweifelsfall nochmal bearbeiten, leicht abändern. Auf die Weise kann man auch wesentlich komplexere Einzeiler sozusagen erstellen, indem er sich Stück für Stück aufbaut. Und wenn du eben nochmal hochgehst, dann wird die vorvorletzte und so weiter. Also kannst du die History, ich weiß nicht, per Default sind es irgendwie
512, kann das
512 sein? Oder 128, ich weiß es nicht. Kommt auf die Shell und auf die Generation sicher auch noch ein bisschen an. Und damit hast du auch noch einen anderen Vorteil, du hast Reproduzierbarkeit. Also der gleiche Befehl in den meisten Fällen macht auch wieder das Gleiche, es sei denn, die Daten, auf denen er arbeitet, sind andere. Aber gegeben, gleiches Set von Dateien, gleichen Befehl, macht nachher auch das gleiche Ergebnis im Großen und Ganzen.
Also ich habe es bei mir so eingestellt, dass Doppelte nicht mehr in History geschrieben werden. Erase Dubs heißt das. Und dass ich noch ein paar andere Sachen mache, die halt die History nicht zu groß werden lassen. Ich habe so standardmäßig auf 1024 eingestellt. Ein Tipp, wenn man die Bash benutzt, ist halt mit Ctrl-R kann man in dieser History suchen.
Mhm.
Oh, ja. Und wenn man im VI-Modus das macht, kann man einfach ein Stash eingeben, wie man es aus VI kennt und kann auch suchen. Das geht auch.
Mhm.
Wenn jetzt wieder Leute sagen, dass der VI-Modus auf der Shell völliger Blödsinn ist, weil wir haben ja überall Cursor-Tasten, dem kann ich nur sagen, Handys haben die in der Regel nicht. Da freut man sich, wenn man VI-Modus hat, um auf der Shell rumzuhacken. Also es gibt für alles noch tatsächlich heute auch Gründe. Ja.
In der TC-Shell zumindest war es, glaube ich, noch so, dass wenn du den Anfang von einem Befehl angegeben hast und dann Cursor hoch, hat er nur durch die Befehle durchgescrollt, die so angefangen haben. Das ist auch noch ein nettes Feature, was ich noch ganz häufig benutze.
Ja, man kann auch mit dem Ausrufezeichen den Anfang des Kommandos eingeben und dann Enter drücken. Dann sieht man auch den letzten Befehl, der so angefangen hat und kann ihn gleich ausführen.
Ja, oder zwei Ausrufezeichen und dann
ist direkt der letzte. Da kann man auch viel Schönes machen durch auch nur Bestandteile von vorherigen Befehlen wiederverwenden. Also die Wiederverwendbarkeit. Zum Beispiel der letzte Parameter des letzten Befehls kann man immer mit Ausrufezeichen Dollar hinkriegen. Dollar wie im VI. Ich glaube, das ist auch irgendwie nach hinten, irgendwie das Zeilenende oder irgend sowas. Ja, und Ausrufezeichen Dach wäre halt dann der erste Parameter des letzten Befehles. So Sachen.
Habe ich noch nie benutzt.
Benutze ich verdammt häufig. Vor allem also so make dir irgendwann Verzeichnisname und dann CD Ausrufezeichen Dollar für in das Verzeichnis reinwechseln.
Ja, okay. Macht Sinn.
Das ist so ein typisches Beispiel dafür. Aber oder das ganze Zeugs kann man auch noch mit Modifikationen, ähnlich wie du es im WI kennst, dass du irgendwelche Sachen bearbeitest im Editor, so automatisiert. Du kannst zum Beispiel eine Datei mit wget runterladen, das wget, irgendeine URL eintippen und dann sagst du VI, Ausrufezeichen Dollar, Doppelpunkt T. Doppelpunkt T steht für Tail, also gib mir nur den Dateinamen von dem letzten Parameter und nicht den ganzen Pfad davor. Die URL zählt als Pfad und schon kann ich die gerade frisch mit wget runtergeladene Datei editieren. So Sachen. Also
Tricks.
Oder du hast eine Datei irgendwie bearbeitet mit einem Befehl oder so mal editiert und dann willst du in das Verzeichnis wechseln, dass diese in der die Datei liegt. Du hast also VI irgendeinen Pfad zu der Datei und kommst wieder auf deinen Prompt und dann sagst du CD Ausrufezeichen Dollar, letzter Parameter des letzten Befehles, Doppelpunkt H für Head, also Head und Tail. Das nimmt nur den Pfad und lässt den Dateinamen weg. Es gibt aber auch, also zumindest in der Z-Shell kann man auch sagen, wenn CD einen Dateinamen als Parameter übergibt, mach das direkt. Vergiss einfach den Dateinamen und nimm das Verzeichnis.
Z-Shell benutze ich nicht, weil sie bei mir nicht auf allen Systemen installiert ist und ja. Ich mich einfach aus Bequemlichkeit an das gewöhne, was ich überall habe.
Roman sieht so ein bisschen verwirrt aus.
Nein.
Du bist, nein. Oder?
Überhaupt nicht. Ich höre nur zu. Ich habe ja anfangs gesagt, ich kann nicht viel dazu beitragen. Ich bin nicht verwirrt.
Okay, gut.
Noch nicht, das kriegen wir noch hin.
Machen wir noch.
Das sind so Sachen, die auf der Kommandozeile einfach Tipparbeit sparen, weil ich finde, oder wenn die Leute mir zuschauen und sehen, was ich da an Buchstaben auf Ding habe, dann habe ich manchmal das Gefühl, die denken, oh, das ist mühsam, weil da muss man ja so viel tippen. Aber die Tab-Completion hatten wir vorher schon, die automatische Vervollständigung. Diese Abkürzung, also History Expansion heißt das, glaube ich, die nimmt auch nochmal eine Ladung Tipparbeit ab. Und die History selber, also einfach durch hochscrollen und irgendwie noch ein oder zwei Zeichen verändern und dann nochmal laufen lassen, weil es halt nicht so getan hat, wie man sich es im ersten Moment vorgestellt hat. Da tippt man auch viel weniger, so irgendwie so ein paar Mal auf Cursor hoch und dann...
Ja, tippt sich's von alleine.
Eine Eigenart bei allen Shells ist halt, dass sie zweistufig interpretieren. In einem ersten Schritt expandieren sie alles, was sie da drin haben. Klammern, Fallnamen, History, was nicht sonst
noch alles. Das ist ehrlich gesagt eine eigene Sendung wert.
Ja, und in einem zweiten Schritt führen sie das, was da bei der ganzen Expansion rausgekommen ist, auch tatsächlich
aus. Was insbesondere an der Stelle auch noch dazu kommt, so Wildcards. Also wenn du gegen Stern.txt, dann sorgt zumindest unter Unix die Shell dafür, dass Stern.txt ersetzt wird durch alle Dateien im aktuellen Verzeichnis, die auf .txt enden. Das ist wichtig, weil bei Windows, DOS ist das nicht so. Dort wird der Stern an das Programm übergeben und das muss wissen, wie es mit dem Stern umgeht.
Das kann auch zu einem Fehler führen, wenn sehr viele .txt-Dateien im Verzeichnis sind, dass die Command-Line too long wird.
Ja.
Argument List too long.
Weil irgendwie 1024 oder 2048 Parameter maximal als Parameter möglich sind, ja.
Aber das kann man mit zwei, drei weiteren Befehlen dann auch sehr, sehr schnell abarbeiten. Vor IN beispielsweise, dann hat man das auch schnell.
Das oder Find und XArgs. Also XArgs ist ein sehr nettes Programm, das weiß diese Länge und liest alles, was es auf der Standardeingabe bekommt, trennt es an beliebigen Leerzeichen, also Zeilenumbruch, Leerzeichen etc. auf und übergibt es dem als Parameter übergebenen Programm und ruft das mit genau der Anzahl auf, die maximal möglich ist oder halt noch aufgerufen werden muss.
Da gibt es einen Stolperfuß, den muss man wissen. Wenn man Dateien mit Leerzeichen drin hat, dann klappt es halt nicht.
Da gibt es aber auch wieder Parameter.
Natürlich, man kann IFS umsetzen, aber ja.
Ja, Leerzeichen und andere Sonderzeichen sind generell hässlich, weil wenn man mit der Kommandozeile arbeitet. Man kann aber auch einfach Anführungszeichen machen, um den Dateinamen.
Da sind wir eben wieder beim Thema.
Oder noch besser, man sucht nach einem, da gibt es zig Scripts im Web. Also man kann sich das auch selbst schreiben, wenn man will. Ich habe eins, das heißt einfach Clean File Names. das untersetzt alles, was irgendwie Spezialzeichen ist, durch Unterstrich.
Ja, also ich habe dafür ein Debian-Paket installiert, das heißt Detox.
Okay.
Aha. Also für Entgiftung sozusagen.
Ich benutze das Rename, was bei Standard-Debian-Systemen und auch bei Ubuntu mit installiert wird. Das reagiert auf Perl Regular Expressions und da kann man halt mit Whitespace nach Unterstrich alles ersetzen, wenn man
will. Da musst du vorsichtig sein, weil je nach Systemadministrator, Rename ist einer von diesen Befehlen, wo mehrere Implementationen hat. Und die beiden, die ich kenne, sind nicht kompatibel.
Das stimmt. SUSE-Systeme haben andere.
Genau, ja. Aber du kannst bei Debian, kannst ein Debian über Update Alternative so abändern, dass er das gleiche Rename nimmt wie das, was SUSE mitliefert.
Das will ich ja nicht.
Ja, ist okay. Das Rename, das du bevorzugst, findest du als P-Rename.
Genau.
Bei jeder Perl-Installation mit dabei, weil es kommt aus Perl.
Das kommt direkt aus Perl, das wusste ich jetzt wieder nicht. Okay.
Und deswegen kannst du auch mit Perl-regulären Ausdrücken so schön umgehen.
Aber da kommen wir genau zu einem Punkt, der ganz wichtig ist. Die meisten Leute tippen aus Gewohnheit an den Anfang ihrer Shell-Skripte Shebang, also dieses Gartenhaken, sagt er, also diesen Lattenzaun, Ausrufezeichen und dann /bin/sh, weil sie es so gelernt haben und das ist falsch.
Wieso? Moment.
Ich sage sofort, dass das falsch ist.
Weil, bin ich anderer Meinung.
Warum das denn?
Aber erzähl mal.
Weil auf den meisten Systemen der heutigen Zeit bin/sh ein Symlink auf eine andere Shell ist. Und wenn man die sh meint, dann sollte man sicher sein, dass auch die SSH benutzt wird. Wenn /bin/sh ein Symlink auf Dash ist, wie es auf Ubuntu und auf Ubuntu-Systemen der Fall ist, auf
Debian auch mittlerweile,
Debian auch, dann hat dieses Dash einen deutlich reduzierteren Funktionsumfang, als es die Bash hat.
Ja klar, weil die Bash nämlich mehr kann als die Bourne-Shell. Das ist die Bourne-Shell, von der ich vorhin geredet habe. Und die Dash ist wesentlich näher an der Bourne-Shell dran, kann weniger, kann immer noch mehr als die Bourne-Shell. Aber kann halt weniger. Und bin-sh-Skripte sollten immer POSIX-kompatibel sein. Das ist das, was du mit falsch meinst.
Genau.
Weil die meisten Leute denken bei bin-sh an
Bash. Sie testen es mit Bash und wundern sich, dass sie mit...
Wenn sie sogenannte Bashisms im Englischen oder wie übersetzt man das ins Deutsche?
Bash-Eigenheiten
benutzen, dann sollten sie da oben auch bin-bash reinschreiben.
Ja, genau.
Aber wenn Sie ein portables Shell-Skript schreiben wollen, dann sollten Sie da oben bin-sh reinschreiben und darauf achten, dass es auch mit jeder sh funktioniert.
Dann sollten Sie es auch bitte mit sh testen.
Ja, klar, natürlich.
Das ist halt der Punkt. Wenn man sich anguckt, dass selbst kommerzielle Anbieter von Software das nicht hinbekommen.
Bei Debian gibt es da ein Paket namens DevScripts, da gibt es einen Check Bashisms.
Aber ist es nicht so, dass die Bash sich wie eine Bourne-Shell verhält, wenn sie mit bin-sh gestartet wird?
Nein. Nicht so ganz, nee.
Doch nicht?
Nein.
Ach, immer ist was.
Ja. Also die Z-Shell hat auch diese Eigenheiten. Die Z-Shell verhält sich auch so ungefähr wie eine Corn-Shell, die ksh, die unter Solaris und so recht beliebt ist.
Ja.
Wenn man sie als ksh startet, zum Beispiel durch einen Symlink. Aber sie ist halt nicht 100% kompatibel. Und das ist eher so gedacht als... für diejenigen, die das gewohnt sind, dass sie so ungefähr sich zu Hause fühlen, aber es ist in keinster Weise 100% kompatibel. Und die Bash ist zwar da, glaube ich, näher dran mit ihrer Emulation von der Bourne Shell, aber halt auch nicht 100%. Vor allem, wenn man anfängt, irgendwelche Subshells zu machen und so, da gibt es relativ eklige Unterschiede. Also wenn irgendwie so innerhalb von Weilschleifen, ob die Variablen, die da drin geändert werden, nachher draußen wieder verfügbar sind oder nicht.
Oder Ausgabeumlenkung. Schönes Spielzeug, ja. Also damit haben wir auch die beiden Standard-Shells genannt. Die eine Standard-Shell ist Bash und die andere Standard-Shell ist die Corn-Shell. Die Corn-Shell ist häufig auf kommerziellen Unixen zu finden als Standard-Shell und die Bash halt auf Linuxen. Mhm. Auf HPUX ist die POSIX-Shell, die nennt sich tatsächlich sogar POSIX-Shell.
Ja. Die Corn-Shell, so wie man sie von den alten Unixen her kennt, ist mittlerweile auch freie Software. Also die haben irgendwann, also der Herr, der sie erfunden hat, der Herr Korn oder wie auch immer, hat die Lizenz geändert.
Okay.
Das ist mittlerweile freie Software.
Es gibt unter Debian und Konsorten ein Paket, das nennt sich PDKSA. Das ist Public Domain Corn Shell und die das alles kann, was man will.
Ja, wobei die mittlerweile auf Debian und Ubuntu ersetzt wurde durch die MKSH, weil die PDKSH wurde nicht mehr weiterentwickelt.
Okay, wusste ich
nicht. MKSH ist ein Fork davon, also passiert vor 5-6 Jahren.
Echt?
Und die PDKSH ist halt sozusagen verblichen Und mittlerweile, wenn man in Debian das PDKSH-Paket installiert hat, wie sie installiert, dann bekommt man automatisch das MKSH-Paket als okay. Übergang.
Dann habe ich es deswegen wahrscheinlich nicht mitbekommen.
Ja, um sowas kümmert sich Debian normalerweise. Mhm. Und das ist die MIRBSD-Corn-Shell, die dort entstanden ist. Okay. Die mittlerweile, glaube ich, auch sogar auf Android die Default BinSH ist.
Ja?
Ich meine auf irgendwelche ab 3 oder 4 oder so.
Okay. Ich möchte kurz zusammenfassen, warum wir die Shell benutzen. Das eine ist, weil wir komplexere Sachen damit einfacher machen können. Und einfache Sachen komplexer, wie du gerade gesagt hast, einzelne Dateien löschen, die einen relativ langen und unübersichtlichen
Dateinamen haben. Da hilft dann Tab-Completion oft, aber nicht immer.
Aber wenn du dann Rechnungsnummern hast, die 20-stellig sind und die sich nur auf die letzte Stelle unterscheiden, da wird es dann sehr, sehr hässlich, um es mal ganz vorsichtig zu sagen.
Wobei du fängst, wenn sie sich am Anfang alle gleichen, soweit wie sie sich gleichen bei der Tab-Completion, wird dann das Ding auch schon eingegeben.
Aber wenn du natürlich so ein Verzeichnis mit Hunderttausenden von Dateien hast und pro Stelle, die du hast, 10 Alternativen hast bei den Rechnungen,
dann wird es mühsam.
Dann wird es sehr, sehr mühsam.
Warspool MQ.
Ja, zum Beispiel.
Als Beispiel.
Ja. Die Mail-Queue, da werden halt die Sachen sehr, sehr kryptisch abgelegt und das ist relativ schwierig.
Ja.
Also, um das.
Da nimmt man dann gern auch mal Copy und Paste.
Dann ein weiterer Punkt ist, dass es Zeit kostet und das meine ich tatsächlich so, wie ich sage, von der Maus auf die Tastatur umzugreifen. Und das wird jeder sagen können, der in einer Arbeitsorganisation arbeitet, Leute, die am Fließband arbeiten, sollen so lange wie möglich mit dem gleichen Werkzeug arbeiten, weil ein Wechsel des Werkzeuges Zeit kostet. Also gerade wenn man viel machen muss. Und Leute, die viel mit der Tastatur machen, die bedienen auch grafische Programme mit der Tastatur und nicht alle grafischen Programme lassen sich durch die Banktastatur bedienen. Deswegen greift man gleich auf die Kommandozeile zu. Und den dritten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, habe ich vergessen, aber man kann ja nachlesen.
Er wollte es nicht ausgedruckt haben.
Nein, aber ich weiß ja, dass du es immer ausdruckst. Papier sparen. Und es ist halt häufig unnötig, dass man eine Grafik hat, weil Grafik halt mehr Ressourcen braucht im normalen.
Das haben wir bei der Fernwartung gesehen.
Ja, genau. Aber auch auf dem lokalen Rechner manchmal noch Ressourcen braucht, die vielleicht gerade mal nicht zur Verfügung stehen.
Oder wenn irgendwie, sagen wir mal so, irgendein Grafikkartentreiber gerade Mist baut und man den debuggen will. Aber gut, das ist dann eher so Notwendigkeit.
Ja, naja. Habe ich noch nicht gehabt. Dafür bin ich zu viel Anwender, muss ich sagen.
Ja. Nee, wenn ich jetzt irgendwie x Rechner habe und alle so ein Tick verschieden, was die Hardware betrifft, weil irgendwie wieder ein halbes Jahr älter und auf den neuesten tut plötzlich irgendwie die Grafikkartentreiber tun nicht mehr richtig und rausfinden, warum. So Sachen.
Ja, das ist halt auch bei der Kommandozeile. Dadurch, dass das Ding wieder zurück, also den Prompt wiederbringt, weißt du auch, jetzt ist der Computer fertig und bereit für die nächste Eingabe. Was du bei einem GUI nicht unbedingt hast. Du kannst irgendwo draufklicken und es passiert einfach nichts. Wenn bei der Kommandozeile, wenn da nichts geht, naja, dann siehst du, dann tippst du zwar, aber es passiert nichts. Und dann weißt du schon, ja, irgendwas geht da nicht. Oder beim GUI, es ist halt, die Unmittelbarkeit fehlt ein bisschen. Und naja.
Sonst hast du bloß so eine Sanduhr als Indikator.
Oder nicht mal das. Oder das ja. Oder
einfach gar nichts genommen. Ja.
Genau. Oder gut, beim GUI siehst du unter Umständen, dass Sachen ausgegraut sind und siehst halt, ja, das steht nicht zur Verfügung, das hast du bei der Kommandozeile.
Ausgegraute Abbrechen-Knöpfe sind immer ganz beliebt.
Ja, ne, du musst jetzt weitermachen. Da gibt es jetzt nichts. Das
geht nur vorwärts.
Genau.
Ja.
Das ist das. Aber diese Unmittelbarkeit gibt einem auch ein bisschen das Gefühl der Macht über die Maschine. Ja. Und nicht weil so soll es ja bitte schön sein, nicht umgekehrt. Also meine Meinung.
Es gibt einen sehr, sehr guten Essay von Neil Stephenson, der nennt sich In the Beginning Was the Command Line. Auf Deutsch ist der übersetzt rausgekommen als Die Diktatur des schönen Scheins, wo er genau sagt, dass einem die GUIs halt das Gefühl geben, Kontrolle über das System zu haben, obwohl man die gar nicht hat, weil sich viel unter der Oberfläche abtut, was die GUIs gar nicht darstellen. Zur Unmittelbarkeit möchte ich noch sagen, wenn man mal gezwungen ist, mit Telnet zu arbeiten, das sind die wenigsten von uns glücklicherweise, weil es so gut wie weg ist, außer wenn man mal mit Routern noch zu tun hat.
Ja, oder irgendwelchen veralteten Unix-Betriebssystemen aus den 90ern.
Ja, oder du hast eine paranoide Geschäftsleitung.
Also irgendwas muss ich jetzt fast missverstanden haben.
Erzähl.
Paranoid und Telnet ist irgendwie nicht im gleichen Satz, oder?
Nee, kommt drauf an, wem du paranoid bist.
Wenn paranoid, dann nicht Telnet.
Ja, würde man meinen.
Es sei denn, man will die Mitarbeiter überwachen.
Ja. Ja.
Aber, ja. Der Tipp dazu ist halt, dass man da lokales Echo einschalten muss. Das wissen die vielleicht, die früher Mailboxing gemacht haben.
Ohne AT und E1.
Ja. Ohne lokales Echo sieht man nicht, dass auf der Gegenseite ein Kommando, also wird das Zeichen, was man eingegeben hat, nicht von der Gegenseite bestätigt.
Also übrigens, um nochmal auch wieder an den Anfang kurz zurückzukommen, dass die Mobile Shell, die Mosh, von der ich vorhin kurz erzählt habe, die kann genau das machen, indem sie im Voraus errät, was eigentlich wieder an Zeichen zurückkommt über die vielleicht 2 Sekunden Latenz, die man dann hat, und korrigiert dann, wenn es nicht richtig geraten hat. Aber man kann schon mal sehen, was man getippt hat, und im Zweifelsfall sogar mit Backspace Tippfehler korrigieren, von denen man gar nicht wüsste, wie oft man Backspace drücken müsste. Also.
Nett.
Ja. Jetzt habe ich dich aus dem Konzept gebracht, sorry.
Nein, gar nicht.
Telnet.
Telnet war ich ja fertig. Also lokales Echo einschalten lassen. Das gilt auch für bestimmte Implementationen von FTP-Client-Programmen auf der Kommandozeile, wo das manchmal nicht eingeschaltet ist, habe ich mal gesehen.
Bei DOS-FTP kommt mir das so bekannt vor.
Ja, es gibt seltener mittlerweile, aber es kommt schon mal vor.
Der DOS-FTP ist ja einfach eine uralte Version von einem BSD-FTP.
Aber irgendwie komisch kompiliert, weiß nicht.
Ich weiß nur, dass ich dem jeweils sagen muss, ich hätte gern Binary
Transfer. Ja, ja.
Weil sonst die Dateien gekocht werden.
War Mac OS X ist auch eine uralt Version von BSD?
Vom Betriebs, also vom Kernel oder. Kernel eben genau nicht.
Von damals.
Ist ein bisschen neuer, glaube ich. Ja, wobei bei Windows kann es sein, dass sie das auch jetzt updated haben. Aber
ich wollte nur einen dummen Spruch machen.
Naja gut, heutzutage weiß ich jetzt nicht mehr, was ich kann dir nicht sagen, was ich schlimmer finde, Mac oder Windows. Bei Windows gibt es wenigstens noch gute Spiele.
Also ich bin gezwungen, auf der Arbeit Windows zu benutzen, weil das halt Unternehmensphilosophie ist, und das erste, was ich installiert habe, ist Cygwin. Cygwin gibt mir eine Linux-Umgebung unter Windows, und damit kann ich arbeiten.
Ja, das hast du beim Mac natürlich nicht.
Nee, da hast du aber direkt eine vernünftige Umgebung.
Ja.
Das hat der Mac einen klaren Vorteil.
Wobei das Unix unter Mac, also so viel BSD ist da auch, das ist schon ziemlich schräg teilweise. Vor allem hast du, da ist es auch noch so, dass ich das GUI, also ich habe den Mac auf Deutsch bei mir in der Firma, und im GUI heißt das dann Bibliothek und Anwendungen, aber wenn ich da in der Shell gucke, heißt das dann Library und Utilities und Applications. Ist aber am Schluss.
Das macht Windows aber mittlerweile auch so.
Genau, wollte ich gerade sagen.
Ach. Wenn Linux das auch noch anfängt, dann suche ich mir ein anderes Hobby.
Dann benutze kein GNOME.
Aber wenn du bei Linux, wenn du den Linux-Rechner hochfährst und du änderst die Sprache deiner GNOME-Oberfläche, dann benennt er alle Ordner um, ja? So. Da macht er aus Dokumente Documents und aus Videos irgendwie oder Filme Videos oder umgekehrt.
Oh nein.
Ja, es war.
Drum heißen bei mir die ganzen Verzeichnisse zum Beispiel Bildli und Filmli.
Aber du kannst und wählen, ob du's willst.
Das stimmt, ja.
Na, immerhin. Er fragt nach. Nee, weil das also gut, Linux auf Deutsch oder also ich muss mal ein auf Französisch eingestelltes CentOS debuggen, und das ist die Hölle. Und was ich ja nicht verstehe, was andere Betriebssysteme und andere auch Unixes hinbekommen, ist Fehlermeldungen, die ich in Google oder in Bing oder in meine Lieblingssuchmaschine eintippen kann, egal welche Sprache ich eingegeben habe. Dass da zum Beispiel ein Fehlercode mitgeliefert wird. Und nicht, wenn, ich meine, jetzt, mir fällt jetzt gerade kein gescheites Beispiel ein, aber zum Beispiel Datei nicht gefunden, File not found. Ja, nach was suche ich, was tippe ich jetzt ein? Nach welcher Fehlermeldung suche ich da? Wenn ich da eine eindeutige Fehler-ID hätte, könnte ich wenigstens danach suchen. Ansonsten bin ich quasi gezwungen, wenn ich das Problem lösen will, ich muss mein Linux auf Englisch haben, damit es Deutsch spricht mit mir, also dass ich es verstehe. Oder respektive damit ich das nach dem Problem suchen kann im Web. Warum bekommt Linux das nicht hin?
Mein Linux läuft auf Englisch.
Ja klar, meins auch. Und dann kommt jemand, der hat es halt auf Deutsch, weil der nicht so gut Englisch spricht.
Export lang gleich en-us.
Ja, aber das müsste doch nicht sein.
Nein, gebe ich dir recht.
Bei mir mittlerweile Export lang gleich c.utf8.
Oder so. C ist die Standardsprache, um es mal kurz zu
sagen. Ja, wobei dann auch die Gefahr läuft, dass du halt einen von einem französischen Autor original in Französisch geschriebenes Programm auch auf Französisch vorgesetzt bekommst. Ja. Aber es ist mir bisher noch nicht passiert.
Laboratoire de lettres.
Télécharger.
Genau, Octet.
Runterladen. Ja. Also wir nutzen alle Kommandozeilenprogramme. Welche denn? Und wofür? Und warum? Und wieso? Und weshalb? Und warum nicht? Und
ja, wir hatten, oder du hast vorher schon gesagt, dass du dich fragst oder wissen würdest gern, warum ich Mutt als E-Mail-Programm benutze.
Ja, erstmal, du benutzt Mutt.
Ich benutze Mutt.
Du benutzt für Mail ein Kommandozeilenprogramm.
Ja, eine Kommandozeile ist, also sagen wir so.
Ein Programm mit Command-Line-Interface.
Ja, okay.
Das ist für mich Kommandozeile. Hm?
Es läuft im Textterminal oder auf der Konsole, wie wir es vorhin hatten. Es läuft nicht direkt in der grafischen Oberfläche. Das ist ein Programm, wo ich einerseits über Kommandozeilenparameter zum Beispiel schon sagen kann, welchen Mail-Ordner ich haben will oder wem ich eine Mail schreiben will. Oder wenn ich es halt laufen habe und dann meine Inbox zum Beispiel anschaue, kann ich über Tastaturbefehle die Mails auswählen, die ich haben will, also die ich zum Beispiel jetzt lesen will oder so. Oder ich kann halt auch sagen, zeig mir jetzt bloß alle Mails an, die irgendwie von bis dem und dem Datum sind oder alle Mails von dem und dem oder alle Mails, die, also Anzeigefilter im Prinzip. Ich kann einzelne Mails auch markieren, zum Beispiel Keybindings erzähle ich jetzt glaube ich nicht, weil die sind verschraubt bei mir. Kann man über Konfigurationsdateien ändern. Mhm. Aber so Sachen machen wie irgendwie mehrere Mails markieren und dann sagen, statt Reply antworten, Apply Reply, also anwenden, antworten. Und dann macht er das mit allen. Also kann ich auf alle gleichzeitig antworten. Ich vermute mal, dass das alles Sachen sind, die auch in einem GUI-Programm wie irgendwie Thunderbird auch gehen, im Großen und
Ganzen. Also Claws Mail kann sie alle.
Ja, habe ich jetzt beim Thunderbird noch nie ausprobiert. Ich habe in der Firma auf dem Mac habe ich den Thunderbird.
Der Grund, warum ich Mutt vor allem, also nicht in die Mutt, sondern einfach so ein Programm, das nur im Textmodus läuft, verwende, ist, das läuft bei mir nicht auf meinem Desktop oder auf meinem Laptop, sondern das läuft bei mir auf meinem Server, den habe ich gemietet bei Hetzner, habe volle Root-Rechte etc. Und dort kommt alle meine Mail an und ich lese sie dort. Und hat in Anführungszeichen den Nachteil, dass ich die Mails dann, wenn ich offline bin, nicht verfügbar habe. Aber hat den Vorteil, wenn ich irgendwie eine Mail am Schreiben bin und ich wechsle den Rechner, dann habe ich nachher genau an der Stelle wieder, weil mein Mutt läuft in einem Screen. Screen, das ist ein kleines Programm, das kann sozusagen auf einem Text-Terminal, einer Textkonsole, mehrere virtuelle Text-Terminals simulieren und ich kann über Tastaturkommandos zwischen denen hin und her schalten, kann sie auch irgendwie nebeneinander oder übereinander anzeigen, also sowas wie ein kleiner Fenstermanager auf der Textkonsole auch noch, aber das Schöne ist auch, ich kann sozusagen die laufenden Programme, die in dieser Screen-Session laufen, kann die Screen-Session abhängen. Und dann kann ich mich ausloggen und die laufen weiter. Und dann logge ich mich von woanders wieder ein und gehe zur gleichen Session zurück. Das heißt, ich bin an der Stelle, wo ich vorher war, kann dann weiterschreiben. Also egal, ob ich mitten im Schreiben einer Mail war, ob ich eine gelesen habe und noch irgendwie was drin markiert habe oder so. Es bleibt einfach im gleichen Zustand. Und das finde ich einfach sehr angenehm, dass ich einfach weiß, auch wenn mir jetzt gerade die Netzwerkverbindung zusammenbricht, das ist alles noch da.
Das könntest du natürlich auch mit VNC oder...
Ja, aber da sind wir wieder bei der Menge der übertragenen Daten.
Gar keine Frage. Also ich benutze statt Screen Tmux, aber ich benutze kein Kommandozeilen-Mail-Programm, sondern Clawsmail. Das habe ich auch schon mehrfach gesagt, weil das für mich das beste GUI-Mail-Programm ist, weil man halt viele Möglichkeiten hat, die Mut bietet und noch vielleicht zwei, drei mehr oder ein paar, zwei, drei weniger. Völlig egal, auf jeden Fall kann man da eine Menge mitmachen. Ja. Ich wollte mich um Mut kümmern, da hat der Axel mir gesagt, dass es im Standard nur mit einem Postfach zurechtkommt. Das ist für mich
ein mit einem, also Postfach ist jetzt vielleicht, weiß nicht, Postfach ist für mich wirklich ein einzelner Mail-Ordner. Aber es kommt sauber nur zurecht mit einem Mail-Konto. Du musst
das meinte ich,
rumwürgen, ja. Wenn du mehr als ein Mail-Konto gleichzeitig damit bearbeiten.
Ja. Kommt drauf an. Du kannst mit Fetchmail und Procmail.
Ja, aber dann hast du lokal dann ein Konto, das du abfragst. Aber wenn du zum Beispiel zwei IMAP-Konten mit Mut bearbeiten willst, das ist mühsam. Da musst du relativ viel skripten im Voraus.
Ja gut, ich hole meine Mails per POP3 mit Fetchmail und die werden dann
mit Procmail
und werden dann mit Procmail entsprechend in einzelne einzelne Dateien, Mbox-Dateien einsortiert und ich kann dann damit Inbox, C gleich Lux, C gleich
was haben wir denn noch? Ja, hin und her klar, wechseln. Aber das sind einzelne Ordner dann, wo es reinsortiert wird. Das habe ich auf meinem Mail-Server auch, aber es sind Ordner im gleichen Mail-Konto.
Also aber ich kann ja die verschiedenen Mail-Konten, es ist in meinem Home-Directory vom User.
Sogar, ja.
Da ist es drin, aber ich kann mehrere, ich brauche das zwar nicht selber, aber
ich könnte. Aber du holst dann die Mails alle ab und liest sie unter einem einzelnen Konto.
Ich bin ja einfach der Venti. Das ist mein User. Ich brauche nicht mehrere User, um meine Mails zu lesen.
Ja, aber wenn ich zum Beispiel, ich halte meine Arbeitsmails und meine privaten Mails komplett getrennt.
Ja, die habe ich aber galvanisch getrennt. Das sind unterschiedliche Computer. Ich habe sogar die GNU-PG-Keys getrennt und nicht im selben. Also ich habe einen für die Firmen-Mail-Adresse und einen für meine private. Also ich habe einen privaten Key und einen Firmen-privaten Key. So.
Wissen schon. Also ich habe so ein Konstrukt in Clausemail laufen, dass ich habe ein Archivmail-Konto, in dem ich alle Mails auslage, die älter als ein Jahr sind. Zum Beispiel. Und das geht mit der Processing Rule in Clausemail, dass ich einfach auf dem Ordner sage, schmeiß mir alles, was älter ist, 365 Tage, in den korrespondierenden Ordner auf dem anderen Account.
So, ich kopiere da einfach die entsprechende Mbox-Datei weg und versehe die noch mit Datestamp von bis.
Ja.
Dann war es das. Weil intern macht zum Beispiel der Thunderbird, der macht das auch so, der macht auch Mbox-Dateien. Und bei uns in der Firma gibt es da auch Leute, die haben einfach nur eine Inbox. Die haben zwar Thunderbird mit allem, was das Ding kann, und haben alle ihre Mails in der Inbox und irgendwann ist die Datei größer als 2 GB und dann macht es pum.
Weil 32-Bit-Betriebssystem.
Ja.
Ja, das Problem kenne ich irgendwer. Das hatten wir auf unserem Mail-Server.
Ich habe viele kleine Dateien in Clausemail. Aber ich könnte auch Mbox, wenn ich wollte.
Gut, viele kleine Dateien können unter Linux auch zum Problem werden. Wobei du dann wirklich viele, viele kleine Dateien
bekommst. Das sind so rund 200.000, glaube ich.
Also wenn du ls tippst auf der Kommandozeile und es passiert erstmal 5 bis 10 Minuten lang nichts.
Aber die liegen ja in verschiedenen Ordnern. Also von daher.
Ja gut. Dann geht's. Ja, mit Mails.
Also Mail gibt es Mut als meinetwegen Killer-Applikation für Mail auf im
CLI. Vielleicht einfach gerade an der Stelle noch, es gibt auch noch andere, es gibt noch den Alpine,
Alpine, genau.
Oder den Elm habe ich schon lange nichts mehr von gehört.
Von Elm habe ich auch schon ganz lange nichts mehr gehört.
Aber den habe ich ganz einfach.
Elm ist Electronic Mail.
Ja. So. Die Ulme. Und dann gab es die weitere Entwicklung, die Pinie.
Ja.
Also irgendwas mit Bäumen.
Und das Schöne an Mutt ist, er hat eine relativ mächtige Sprache zum Markieren von Mails. Also entweder sagen nur die anzeigen oder danach suchen oder jetzt die alle markieren, um danach irgendwas auf diesen Mails zu machen etc. Das ist was Mutt relativ mächtig macht. Und das ist halt auch eine Sprache, die so ein bisschen aussieht wie, ja, es sind nicht ganz reguläre Ausdrücke, aber für Unterelemente davon wie Suchen in Subject oder Body kann man dann reguläre Ausdrücke verwenden, aber du kannst halt auf verschiedensten Eigenschaften von der Mail arbeiten.
Das kann Clausemail halt auch. Ich habe ein Plugin noch installiert, was Perl reguläre Ausdrücke dann macht, nicht nur die Standard, also Basic Regular Expressions. Und damit, aber ich benutze es nicht. Von daher, also es ist möglich, aber ich habe es noch nicht gebraucht.
Was ich beim Mutt noch nicht gefunden habe, ist im Mailtext suchen.
Tilde B.
Geht das?
Also, wenn du die Mail anzeigst, innen drin suchen, wie bei VI mit Schrägstrich?
Nee, in der Übersicht.
In der Übersicht, Tilde B. Also, suchen und dann, oder Limit und dann Tilde B. Sucht im Body, dahinter dann Suchstring. Tilde S sucht im Subject. Okay. Tilde H in den Headern, beliebigen Headern. Und so geht's weiter. Also es ist eine relativ umfangreiche Sprache. Und
muss ich mal ausprobieren.
Muss man ins Mutt Manual reinschauen, das ist schön aufgelistet.
Ach ja, danke. Jetzt kassiere ich ja noch offiziell ein RTFM.
Ein Eingeschenk bekommen.
Nein, das ist jetzt eher als Lob an das Manual gedacht gewesen, weil ich schaue da auch ab und an nach.
Ja, geht's jetzt schön.
Ich kann mir manche von denen auch nicht merken, zum Beispiel die datumsbasierten Sachen brauche ich zu selten.
Also wenn man mal einen Mann-Bash aufgerufen hat, dann verzweifelt man auch ziemlich schnell.
Gut, Mann-Bash, das sind irgendwie 5000 Zeilen Referenz.
Ja. Ich habe das O'Reilly-Buch.
Ja. Nein, aber also ich bin relativ happy mit Mutt. Er ist bei mir augenkrebsbunt. Also wenn Dirk den sehen wird, der wird garantiert irgendwie Augenkrebs kriegen. Weil ich halt irgendwie, ja, anfangs hatte ich nur die ANSI-Farben, die 16 zur Verfügung. Mhm. Da war das recht wild. Mittlerweile habe ich das im 256-Farben-Terminal. Da geht dann ein bisschen mehr. Aber viele, ich meine, es ist eher eine pragmatische Farbwahl als eine ästhetische.
Okay. ich weiß gar nicht. Ich habe meinen Mutt RC, das ist ein Erbstück. Das habe ich von jemandem mal kopiert bekommen, ein bisschen angepasst. Und irgendwie in der Lux haben das, glaube ich, noch ein paar andere Leute auch und haben das abgewandelt und wieder weitergegeben und so. Und irgendwo ist das ist wie Unix untereinander, sind die alle miteinander verwandt. Also ja. Meins kann zum Beispiel, wenn es auf einer normalen Konsole, auf einem normalen Terminal, nicht auf einem X-Term oder so läuft, kann es sogar blinken.
Boah.
Blinken ist jetzt, was ich unter Augenkrebs verstehe.
Aber was ich halt lange beim Mutt toll fand, war die Integration von GPG. Oh, inzwischen gibt es da Enigmail für den Thunderbird, das ist auch recht gut. Aber wenn man sich mal die Handstände anguckt, die Leute machen müssen mit Apple Mail oder mit Outlook, so kann man doch nicht arbeiten.
Nee, also es ist bei Clausemail auch wunderbar. Da gibt es auch ein Plugin, natürlich, wie immer ein Plugin. Und damit ist das völlig transparent.
Mhm. Ja, also du hattest irgendwie im Voraus noch gefragt, so was wir denn so als, oder was so an der täglichen Arbeit am häufigsten vorkommt.
Genau, also mir geht es jetzt wirklich nicht darum, dass wir irgendwie völlig, in Anführungsstrichen, sophisticated Applications aufzählen, also Sachen, die sowieso kein Schwein braucht, die einfach nur nett zu hören sind, sondern schon Sachen, mit denen wir arbeiten. Also so Prinzip sollten schon irgendwie praxisrelevant sein.
Ja, und da hätte ich zumindest zwei Empfehlungen oder drei. Wobei, je nach Geschmack, das wahrscheinlich auch wieder Augenkrebs wird. Und einerseits, viele Leute kennen Top. Top, das zeigt so die
Top 10.
Top, wie viel auch immer, wie groß das Terminal halt gerade ist. Prozesse an die per Default am meisten Rechenleistung verbrauchen.
Ja, Shift-M zeigt
Speicherverbrauch an. Ich weiß nicht, was es da noch andere gibt. Ich benutze immer nur H-Top, also ein Heinrich noch davor. Mhm. Das ist Top in Bunt einerseits. Es zeigt oben auch noch im Textmodus einen Balken an, wie viel Speicher gerade verbraucht ist, wie viel CPU gerade verbraucht wird. Du kannst aber im Gegensatz zu Top nicht nur sagen, wenn du in den Top sagen willst, ich will einen Prozess killen, dann fragt er dich explizit nochmal nach der Prozessnummer, obwohl du ja eigentlich den Prozess schon da siehst und hättest irgendwie sogar noch auswählen können, aber nein, es fragt nach der Prozessnummer, muss sie eintippen. Bei Hardtop musst du einfach bloß sagen, in dem Moment F9, wenn du ihn ausgewählt hast, und dann fragt er dich, mit welchem Signal killen. Du drückst dann entweder die Nummer des Signals und er nimmt dann das, also 9.
-8. -8, das verwirrt immer schön die Programmierer. Das ist Division by Zero. Du kannst ein Programm mit Division by Zero beenden. Weil du kannst mit Kill kannst auch $random sagen, dann kommt irgendwas. Wobei, einfach nur Hang Up ist vielleicht nicht unbedingt das, was du dann gerade willst. Aber ja, ja, ich habe mal ein bisschen rumgespielt.
Das Schöne bei Hardtop ist, du kannst insbesondere noch eine ganze Ladung Sachen Spalten dazu konfigurieren, zum Beispiel wie viel I.O. es gerade auf der Platte macht, wie viel Netzwerktraffic es macht etc. Und du kannst nach all dem auch sortieren lassen.
Und du kannst es sogar in einer Baumansicht anzeigen.
Du kannst es in der Baumansicht anzeigen. Es zeigt dir auch noch die ganzen Parameter an. Das macht TopGlob per Default auch nicht. Mhm. Was mit welchen Parametern es aufgerufen wurde, etc. Es kann dir auch noch zeigen, welche CPU bei Multicore-Maschinen, welche CPU wie stark ausgelastet ist.
Das kann aber Top auch, man einfach nur 1 drückt.
Ah, okay, gut. Kannte ich noch nicht. Und genau. Das Ganze halt in bunt. Also habe ich viel lieber.
Das Problem bei Top ist dann einfach, wenn du zum Beispiel 24 Kerne hast, dann brauchst du schon ein großes Fenster, damit du überhaupt noch was siehst.
Ja, ich habe das schon auf einer Maschine mit 128 Cores gesehen.
Ach, show off.
Nein, aber da ist dann von der Prozessliste nicht mehr viel übrig. Das stimmt schon.
Ja. So, Chef, ich brauche einen größeren Monitor, weil ich sehe nicht mehr alle Prozessorkerne.
Also in dem Zusammenhang kann man auch mal Top-B noch empfehlen, was einen Batch-Aufruf macht, was direkt Top beendet, nachdem es einmal durchgelaufen ist.
Ja, okay.
Oder N-mal durchgelaufen
und, ist. Und das Schöne ist, also du kannst bei es hat ähnlich wie der Norton Commander oder der Midnight Commander unten noch so eine kleine Hilfeleiste mit den F1 bis F10 Tasten, was die alles so machen. Also eben F10 ist beenden, F9 killen, F8 ist re-nice, also höheres nice Level. F7 ist, wenn es...
Nice Level kann man Prozesse priorisieren,
genau.
Muss man noch dazu sagen, kann also mehr Rechenzeit zuweisen oder weniger.
Höhere Priorität.
Ja, Priorität, genau.
Und F6 ist irgendwie die Sortierung, F5 die Baumansicht, F2 ist Setup, F1 Hilfe und 3 und 4 weiß ich gerade nicht.
Also gemein ist, wenn man zum Beispiel so ein GNOME-Terminal hat, dass F10 nicht funktioniert, weil das irgendwie durch das GNOME-Terminal abgerufen wird, kann mit Escape 0.
Ja. Genau, das oder ich, auch beim Midnight Commander jeweils.
Ja, also an der Stelle ist es irgendwie so eine Mischung aus Top und Midnight Commander. Mhm. Das ist die eine Anwendung, die ich irgendwie auf jeder Kiste haben will und eigentlich als Admin regelmäßig irgendwie benutze, zum Schauen, was mir da gerade die Kiste dicht macht. Die andere Anwendung, mit der ich Dirk auch schon angesteckt habe, wie ich gehört habe, ist, es gibt diesen kleinen Kommandozeilenkalender Kal. Der zeigt den aktuellen Monat an.
Ja, und den brauche ich auch häufig.
Dann
Kal-3.
Die nächsten 3 Monate?
Zeigt den Monat davor und danach an, vom aktuellen Monat.
Okay. Ja. Und davon gibt es noch eine bunte Variante, den
Bunt
Color
gleich Kal, GUI benutzen.
C-Kal. Und den benutze ich eigentlich irgendwie ganz gern. Einfach weil er irgendwie, ich weiß nicht, mir gefällt er besser.
Man kann halt auch in der .kal.dat Termine hinterlegen und sich die auch im Kalender anzeigen
lassen. Genau, du hast noch so eine Kalenderfunktion, also wie sagt man da? Nee. Also nicht Kalender anzeigen, sondern Kalender im Sinne von Termine, Appointments. Ja. Das Einzige, was er halt nicht kann, ist genau diese -3-Funktion. Entweder das oder Hochkant. Eins von beiden kann er nicht. Also er kann nicht alles, was Kal heute kann.
Ja, man kann auch, muss man unterscheiden, ob du Kal oder GKal meinst. Es gibt ja das GNU-Kal, das kann deutlich mehr als das Standard-Kal.
Ah, okay. Nee, gute Frage. Das, wo bei mir installiert ist. Ich glaube, das ist Kal und N-Kal und das kommt aus der BSD-Welt.
Also ich benutze ja Task Warrior für meine Aufgabenverwaltung und da gibt es ein Task-Kal, was auch einen farbigen Kalender rausgibt mit Wochen, wenn man es so konfiguriert hat, mit Wochennummern. Die sind manchmal ganz wichtig.
Genau, die habe ich noch nie verstanden, vor allem, weil es unterschiedliche Definitionen dafür gibt. Aber ja.
Die erste Woche des Jahres ist die der 4. Januar fällt. Das ist so die ich kenne.
Ja, das ist. Ich kenne diese Regel als die erste Woche des Jahres ist die mehrheitlich im neuen Jahr ist.
Wahrscheinlich ist das genau das Gleiche,
wenn man
zwei genau
hat. Die erste Woche des.
Aber die Amerikaner rechnen das anders.
Eben.
Ja, gut,
weil die am Sonntag anfangen.
Das auch noch.
Nicht nur das, die haben auch 31 Monate, ja, 12 Tage. Wir schreiben das Datum verkehrt rum.
Ja, ja.
Und dann und das Schlimmste ist ja das AM und PM. Also AM, das leuchtet mir noch ein, das ist am Morgen, aber PM ist irgendwie am Nachmittag. Keine Ahnung.
Aber das ist ein guter Punkt. Kalenderapplikationen gibt es sehr, sehr viele auf der Kommandozeile im Command-Line-Interface. Mhm. Du hast noch CalCurse mir mal genannt. Das Was? Ist so ein N-Curses Interface
für Kalender. CalCurse, ja.
Sogar so richtig mit Terminverwaltung tatsächlich. Ja. Genau.
Und dann hätte ich noch einen weiteren Tipp, eins von den Programmen, wo ich eben auch nicht missen möchte auf der Kommandozeile, das ist NCDU, das hat nichts mit der CDU zu tun, sondern das ist das N-Curses Disk Usage, also DU auf der Kommandozeile zeigt im aktuellen Verzeichnis alle Unterverzeichnisse an und wie viel Platz die brauchen auf der Platte. Mhm. NCDU macht das Ganze aber interaktiv. Insbesondere kannst du interaktiv die Sortierung ändern der Anzeige. Es kann dir noch so ein kleines Balkendiagramm, im Textmodus natürlich, anzeigen. Es kann dir die Prozente anzeigen vom Gesamtplatz, von dem, was du jetzt angezeigt hast. Du kannst durchnavigieren in Unterverzeichnis etc. und auch gleich innen drin, weil wofür braucht man das Programm zum Plattenplatzverbrauch anzeigen? Natürlich zum Aufräumen. Mhm. Du kannst gleich innen drin mit D sagen, das Verzeichnis löschen, weg damit. Er fragt dich dann, willst du es wirklich löschen? Ja, nein oder nicht mehr fragen. Und ab dem Moment, wo du nicht mehr fragen machst, D drücken, Verzeichnis weg.
So, ich mache so Sachen mit Watch. Weil, also zum Beispiel, wenn ich Dateien übers Netz kopiere oder einfach große Dateien rumkopiere oder irgendwas so. Ich bin ja manchmal ein bisschen ungeduldig und wenn da mit CP dann gar nichts passiert, dann, naja, mit Watch siehst du, also mit Watch kann ich sagen, für einen Befehl alle x Sekunden, Minuten, Stunden, glaube ich, aus.
Per Default alle 2 Sekunden?
Genau, das reicht normalerweise auch. Dann sage ich da Watch LS Datei und kann da zusehen, wie sie wächst. Mhm. Zum Beispiel.
Also ich bin dazu übergegangen, gar nicht mehr Copy zu benutzen, wenn es größere Dateien sind, sondern Rsync zu benutzen. Und Rsync minus groß P.
Auch für lokal.
Für
auch lokal,
ja. Auch lokal.
Okay.
Das zeigt Progress an. Das zeigt ja auch eine ETA, so eine Estimated Time of Arrival an, wann das Ding auch fertig sein könnte.
Ja, gut, Rsync benutze ich auch öfters mal, weil Gott die Geduld verteilt hat, stand ich gerade hupen im Stau. Ja.
Ja, aber das ist ein schönes Beispiel.
Passiert was.
Weil bei Rsync ist das schön. Minus P hat noch eine andere, also es zeigt nicht nur die Progress an, sondern es schaltet außerdem noch an, dass es inkrementell funktioniert. Also wenn du einen Teil der Datei schon kopiert hast, kopiert es, also fängt es nicht nochmal neu an zu kopieren, wenn es abgebrochen ist. Hm.
Und es sorgt auch, dass es berechnet auf Teilabschnitten der Datei Prüfsummen und es überträgt nur die Teile, wo die Prüfsummen sich unterscheiden.
Ja. Wobei, wie merkt das, dass eine Datei, merkt das aber nicht, dass eine Datei jetzt neu ist, nur weil sondern denkt, die ist größer, na, hänge ich halt einfach ab dem Byte an und dann hast du da irgendwie so eine.
Das kriegt das tatsächlich hin.
Der Unterschied an der Stelle ist noch, wenn eine Datei frisch übertragen wird und dann die Übertragung abbricht, löscht Rsync das normalerweise wieder. Ja. Und das minus groß P sorgt dafür, dass es nicht löscht.
Ja, aber gut, jetzt angenommen.
Das ist die eine Sache.
Angenommen, ich habe ein Binary von, also irgendwie ein Programm und da gibt es eine neue Version, das ist halt um 1000 Byte größer. Mhm. Dann denkt Rsync da nicht.
Nein.
Okay, Datestamp ist anders.
Das minus P, also erstmal, Rsync geht ja stur Quelle Ziel. Auch wenn die Datei auf dem Zielsystem neuer ist, ist es für Rsync völlig egal, es ist eine andere Datei, also wird es mit der Quelldatei überschrieben.
Und dann tut es immer blockweise Quersummen berechnen.
Das hat einen Nachteil mit dem blockweise Quersummen berechnen, weil du musst auf dem Zielmedium, auch wenn es ein sehr, sehr langsames Medium ist, auch alles lesen.
Du musst es bloß nicht alles übertragen.
Genau. Also doch, du musst es ja zumindest lesen übertragen. Sonst kannst du ja keine Prüfsummen ausrechnen.
Die Prüfsummen werden auf der anderen Seite ausgerechnet und dann werden nur die Prüfsumme übertragen. Nee,
wenn du zum Beispiel du kopierst von deiner lokalen Festplatte auf einen NFS-Share.
Ach so, ja.
Also lokal ist nicht, wenn du nicht.
Ja, okay, ja. Nee. Mhm, ja, genau.
Wenn du das über SSH machst, hast du recht, dann läuft auf der Gegenseite auch ein Rsync
und
das rechnet dann
auch. Nee, ich war gerade bei dem Fall, genau.
Genau. Mhm.
Klar, wenn natürlich du ein Netzwerkfilesystem hast, auf das du das machst, dann muss alles einmal gelesen werden, klar.
Genau, das macht es in dem Fall tatsächlich langsamer, da kann es schneller sein, wenn man es einfach überschreibt.
Ja.
Je nachdem, wie viel sich geändert hat.
Und aber eben das mit Progress. Wobei du gerade das mit dem Progress sagst, auch noch eine schöne Sache. Diese Fortschrittsbalken, die sind zwar unter der GUI zum Teil verhasst, weil sie ungenau sind, aber das liegt dann eher meistens am Programm und weniger an dem Fakt, dass es einen überhaupt gibt. Auf der Kommandozeile sind Fortschrittsbalken seltener. Wget hat zum Beispiel einen, wenn man was runterlädt oder so. Aber beim Komprimieren habe ich das immer vermisst. und GZIP und kann optional noch anzeigen, wenn man, glaube ich, minus V macht oder so. Aber er zeigt auch keinen Fortschrittsbalken an, sondern nur, wie lange es gebraucht hat.
Ja.
Die XZ-Kompression, die Kommandozeilen-Tools dafür, die sind sehr komfortabel. Wenn du dort minus V machst, dann zeigt er dir einen Fortschrittsbalken, Estimated Time of Arrival, also wie lange es noch, wie lange er schon gebraucht hat, wie viel Input er jetzt schon in wie viel Output komprimiert hat, was der das Verhältnis dazwischen ist und all die schönen Sachen. Also er zeigt dir schön wunderviel Statistik an. Mhm. Und allein deswegen benutze ich momentan lieber XZ, wenn ich irgendwie kann. Außerdem komprimiert es im Normalfall auch besser. Es braucht dafür nicht unbedingt mehr CPU, es braucht vor allem mehr RAM, weil es einfach größere Dictionaries sich anlegt und sozusagen, ich glaube, die größte Komprimierungsstufe braucht irgendwie fast ein Gigabyte RAM. Okay. Also sollte man haben, wenn man es benutzen will.
Ja.
Aber bei, ich glaube, so halb, also minus 6 oder sowas, braucht er irgendwie, ich weiß nicht, 64 MB oder so.
Wo ich Watch zum Beispiel auch noch benutze, ist Watch und dann DF.
Schauen, wie schnell sich eine Platte füllt.
Ja, genau, zum Beispiel einen USB-Stick. Dann siehst du, vielleicht hat eine Datei noch Platz oder so, wenn du von verschiedenen Sachen irgendwie MP3s, zum Beispiel, wenn man sich vorbereiten muss auf eine Radiosendung, wo auch Musik gespielt wird, kannst du davon überall her, das nehme ich auch noch mit.
Da würde ich gerne noch den Parameter minus P in die Runde werfen für Portable bei DF. Da zeigt er nämlich allen Output in einer Zeile an. Das lässt sich wunderbar mit
Grep. Ist nicht und groß P oder so sogar?
Ja, kann sogar sein, dass es groß
P, ja. Und minus groß T wie Theodor zeigt noch das Dateisystem an.
Ja.
Und minus H für Human Readable, für menschenlesbare Dateien, zeigt dann irgendwie nicht nur Zahlenkolonnen, sondern irgendwie noch Mega und Gigabyte und Terabyte und so an.
Und richtig. Und bei neueren Versionen von LS geht das minus H auch und ist sogar sortierbar dann.
Bei DU geht es auch mit minus H, genau.
Ja. LS kennt minus H schon lange, aber Sort kennt minus H erst seit neuerem.
Sort ist es Sort, ja, irgendwas war da.
Sort kann minus H?
Sort kann seit irgendwie, ein, zwei Jahren minus H, ja.
Okay.
Es ist vor allem bei DU-H Pipe Sort.
Ja, ja, genau.
Minus H. Genau da brauchst du es.
Sonst weiß ich immer DU-SX Sort-RN. Aber
egal. Ja, bei DU ist ja auch irgendwie
wobei so wir wieder beim Kombinieren von Kommandos wären.
Ja, genau. Aber das ist halt alles möglich. Das ist das Schöne.
Aber wir waren bei eigenständigen Programmen auf der Kommandozeile.
Ja, ich habe ein kleines Perl-Skript geschrieben. Das nennt sich Deltrem. Und Deltrem kann halt auch Termine an Termine erinnern oder an Tagestermine erinnern. Das steht auf GitHub.
Termine an Termine erinnern.
Nein, das, was CKAL mit Colors macht, das macht Deltrem einfach so, indem es eine Datei durchpasst und wo man mit Pluswerten auch sagen kann, dass es so und so viele Tage nach Ostern ist, weil Ostern ist der einzige bewegliche Feiertag, nachdem sich fast alle anderen beweglichen Feiertage berechnen. Und wenn man ein Osterdatum hat, dann weiß man alle anderen beweglichen Feiertage.
Das schaue ich immer in Wikipedia nach.
Ja, das kann man ausrechnen. Da gibt es eine gaussische Formel für, die habe ich da reingeschmissen. Und damit lasse ich mich jeden Morgen um 4 die Geburtstage schicken, die ich kenne.
Du hast Leute, die haben Geburtstag in Abhängigkeit von Ostern.
Der Osterhase zum Beispiel. Nein, Nein, aber ich hab da drin zum Beispiel die ganzen Feiertage und damit ich, wenn ich das morgens um 4 Uhr lese, dann kann ich da direkt sagen, ach, ich kann jetzt doch liegen bleiben, ist ja Feiertag.
Morgens um 4.
Nein, es ist,
das ist praktisch, ja.
Ist nur eine Spielerei. Also ich schicke mir damit von meinem Server aus jeden Morgen eine Mail mit den Erinnerungen des Tages, dann weiß ich auch, wer da Geburtstag hat, den ich da eingetragen habe. Ist ganz einfach. Bei den Mail-Programmen habe ich gerade vergessen, wollte ich noch sagen, es gibt ein News-Programm, was das Usenet durchforstet, das nennt sich SLRN, was immer noch eine der besten Möglichkeiten ist, im Usenet sich
umzubringen. Ja.
Ich glaube, das einzige andere, das es noch groß gibt, ist TIN.
Newsbeuter gibt es, glaube ich, noch.
Das ist RSS-Feeds.
Genau.
Dachte, da kann auch
HTTP. Also es wäre mir neu.
Ich wüsste jetzt auch nur RSS tatsächlich.
Ich wollte ihn mal kompilieren auf dem Gentoo und da kamen so viele Fehlermeldungen und alles und Portage hat mich gut deutsch zusammengeschissen. Habe ich dann wieder gelassen. Und gibt's Usenet eigentlich noch? Also braucht das noch jemand für ernsthafte Kommunikation? Ich meine, die meisten laden da eh nur noch Porno runter.
Ich glaube, Usenet ist tatsächlich mittlerweile sogar wieder benutzbar geworden, ne? Weil so wenig Leute nur noch da sind. Also
keine Spammer mehr da.
Ja, genau.
Weil die es noch benutzen, die wissen, wie man, die wissen, was Spam ist und kaufen da nichts.
Also Usenet ist eine ganz weite Vorform von Foren, von Webforen, um es mal vorsichtig zu sagen, sind Diskussionssachen. Für Leute, für die Mailinglisten suspekt sind, den werden Newsgruppen, wird das Newsnet auch suspekt sein.
NTP ist ein lustiges, sehr lustiges Protokoll. Da sagt der eine News-Server, sagt I have, und der andere sagt dann, entweder sagt er, glaube ich, nichts oder sagt, oh ja, sag mal. Und das ist, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie so irgendwie Leute, die sich auf der Straße treffen. Hast du schon gehört? Das, nee, erzähl mal. Oder, ja, kenne ich schon.
Also es war mein Einstieg so mehr oder weniger auch in die Welt des Internets. Früher gab es noch RN, Read News.
Na gut, ich komme ja von Fidonet her.
Ja, Fido habe ich auch.
Mailboxen.
Fido habe ich auch gemacht.
Das ist aber, ja, man kann es nicht so ganz vergleichen, aber dann doch.
Aber das geht jetzt in Bereiche, wo die so ungefähr sind wie Opa erzählt von vor dem Krieg. Da
kann man eine eigene Sendung machen, wenn es gewünscht wird.
Eine Vintage-Sendung zu Vintage-Protokollen.
Jetzt folgt die Werbung.
Lass es raus.
Bringt gar nicht, weil bis die Sendung veröffentlicht wird, ist das schon vorbei.
Also was meinst du denn?
Das Vintage Computer Festival findet in 2 Wochen statt.
Genau, am Ende April. Und Ende wir April. Senden das ja Anfang Mai.
Genau.
Wir sind jetzt kommt erst am 6. oder 7. Mai, glaube ich.
Ja, die Zeit reisen mal wieder. Ja, schade. Wärt ihr mal
auf dem Vintage Computer Festival gewesen?
Dann ja, hätten wir mit euch ein Bier trinken können und eine Weißwurst essen.
Ja. Wir können auch nicht Werbung machen für Axel. Der noch am übernächsten Wochenende aktiv
Mai.
Ist. Ja.
Was machst du da?
Kommandozeilenvortrag auf der UBUCON Schweiz.
Die UBUCON Schweiz?
Ja. 4 Stunden ist sie nur, glaube ich. 14 bis 18 Uhr oder so.
Ja, hältst du einen genau. Vortrag? Du bist
Nein, ich nicht. 4 Stunden.
Nein, 1 Stunde hast du, oder?
Ja, 1 Stunde habe ich und ich muss danach auch gleich weg, sonst wird der Hackerfunk nämlich nichts mehr.
Habe ich überhaupt nicht mitbekommen, dass es die gibt. Okay.
Ach, das Hackerfunk ist ja auch noch.
Komm gleich. Ach ja, jetzt müsste ja in diesem Monat die neue Ubuntu-Version kommen, ne?
Ja.
Also wenn ihr das hört, ist sie schon rausgekommen, werden wollen sein.
Also da bin ich ja überhaupt jetzt hinterher. Aber vielleicht noch zu weiteren Tools auf der Kommandozeile. Bei Newsboiter hätte ich nämlich auch noch erwähnen wollen. Ich habe nämlich neulich spitz bekommen, dass man die gegen einen tiny RSS laufen lassen kann. Das ist ein Web-RSS-Reader. Den ich bei mir auf dem Root-Server installiert habe und mit Newsboiler kann ich den abgraben und der synchronisiert auch die gelesenen Artikel hin und zurück.
Also oh, schön. Ich wusste das bisher bloß von Live-Ria für die GUI.
Ich lese RSS-Feeds zum einen auf dem Handy, zum anderen mit dem X-Screen-Saver und zwar mit Phosphor.
Okay.
Und ich habe da über Yahoo Pipes die ganzen RSS-Feeds zusammen in einen RSS-Feed und den fütter ich dann an Phosphor. Das heißt, der Screen-Saver geht an oder ich mache ihn an. Und dann schreibt es da halt die ganzen News von RSS-Feed, von Fefes Blog, von Twitter, von überall her.
Fefe hat keinen Blog.
Und das hat er nicht?
Nein, das ist kein Blog.
Naja, gut, also aber hat einen RSS-Feed.
Ein Verschwörungstheorien-Verzeichnis.
Fefes RSS-Feed, auch bekannt als Fefes Blog, obwohl es kein Blog ist. Naja, jedenfalls, ich habe auch schon Leute bei mir im Büro angetroffen, die wollten eigentlich zu mir, ich war gerade nicht da, respektive irgendwie Kaffee holen und die standen da vor dem Bildschirm und haben gelesen. Und dann komme ich und sage, ich mach's jetzt aus, weil ich möchte jetzt weiterarbeiten. Ach so, ja, weil standardmäßig ist bei Phosphor, glaube ich, Fortune drin.
Ja.
Aber naja, irgendwann kennt man das.
Fortune. Aber stimmt, Fefes Blog an der Stelle ist relativ fies, weil du dann im Zweifelsfall im Büro Verschwörungstheorien verbreitest.
Ja, nicht nur das, der hat in seinem RSS-Feed die kompletten Artikel drin, nicht nur die Überschriften.
Ja, schon klar.
Das heißt, da kommt dann auch schön Text.
Aber die sind ja relativ kurz bei Fefe, muss man ja sagen.
Nicht nur. Ja. Nicht nur.
Also das, was Fefe macht, ist eine tagesaktuelle kommentierte Linkliste. Das hat nichts mit dem Blog zu tun.
Es ist gar nichts. Die Bild-Zeitung für Nerds.
Ja, dann bin ich kein Nerd, glücklicherweise. Aber
na gut. genug Werbung gemacht.
Ja, nein, ist ja gar kein Problem.
Aber eben, ich mache das so.
Aber ja gut, Tiny SS hat jetzt selber nichts mit der Kommandozeile zu tun, aber NewSpotter kann das halt damit synchronisieren. Und auf Android gibt es auch eine Applikation dafür. Deswegen habe ich es auch installiert.
Installieren.
Sofort
jetzt hier. Wo ist mein Spielzeug Android?
Wo ist WLAN? Dann Textverarbeitung. Also ich benutze LaTeX tatsächlich, um Texte zu machen.
Ja, ich habe da noch eine Alternative.
Ja, ich mache erst schnell LaTeX. LaTeX ist eine Seitenbeschreibungssprache und mit dem Motto läuft nicht what you see is what you get, was die grafischen Textverarbeitungen machen, sondern what you see is what you want. Und was die ganzen Formatierungen abnimmt und was halt, ja, damit, wir haben das Buch damit geschrieben und da sind sehr viele Bücher mitgeschrieben werden, aber das wird jetzt gerade verdrängt von?
ASCII-Doc.
So, fertig, nächstes.
Nee, also ich weiß nicht, Leute, die viel auf, sag mal so, irgendwie, die programmieren und ihren Code auf GitHub publizieren, die kennen das Markdown-Format. Das ist so ein relativ simpel, vor allem menschenlesbares Format. Also es ist wie wenn du einfach eine schön selbstformatierte Textdatei schreibst. Also so Gleichheitszeichen unter größere Unterschriften, Minus unter kleinere Unterschriften. Und das Ganze konvertiert Markdown nach HTML. Und ASCII-Doc ist im Prinzip was Ähnliches, nur A, mehr Möglichkeiten zum Formatieren. Also du kannst auch Tabellen und ach weiß Gott was machen. Aber du kannst vor allem auch nicht nur HTML hinten rauslassen, sondern du kannst auch LaTeX hinten rauslassen. Du kannst DocBook hinten rauslassen, PDF und ach weiß Gott was. Und eben, das ist das, mit dem wir unser Buch schreiben. Und mir gefällt es ganz gut. Ich habe angefangen, meine Vorträge damit zu machen. Ich habe zwischendurch mal kurz irgendwas ausprobiert, was Markdown in Vorträge verwandelt. Aber das ASCII-Doc gefällt mir fast noch besser an der Stelle.
Also das kommt doch aus der Not, dass Verlage jetzt immer mehr elektronische Bücher publizieren. LaTeX ist gut für seitenorientierte Bücher, aber die ganzen E-Book-Formate sind halt nicht mehr seitenorientiert, sondern die...
Das ist die Idee, dass du viel mehr Möglichkeiten hast, Formate zu produzieren. Also nicht nur eben gedruckte Bücher, sondern halt auch EPUB oder PDFs oder was sonst auch noch immer.
Mobi. Das kann LaTeX noch nicht, aber das wird kommen sicherlich. Gehe ich mal fest von aus.
Das ist ja auch irgendwie so ein HTML-Derivat. Im ZIP-Archiv oder so.
In dem Zusammenhang wäre dann noch vielleicht Pandoc zu erwähnen. Pandoc ist ein Kommandozeilen-Tool, das sehr, sehr viele Textformate in sehr, sehr viele andere Textformate verwandeln kann. Und damit kommen wir zu einer weiteren Domäne bei Kommandozeilen-Applikationen, nämlich Konvertierungsprogramme. Und da gibt es unfassbar viele.
Ja, man ist ja Podcaster.
Mann,
also ich.
Ich auch.
Ich mindestens. Ihr auch.
Vier alle.
Wie Axel sich definiert, weiß ich nicht genau.
Ja, ich tue bloß Podcasts machen, aber nicht hören.
Ja, du sprichst einfach ins Mikrofon. Aber, also ich benutze ab und zu mal Sox. Sox ist so das Schweizer Taschenmesser im Bereich der Audiobearbeitung. Also Audiobearbeitung geht damit auch, aber... jetzt nicht unbedingt schneiden und so, sondern konvertieren oder Effekte drauf anwenden, so zum Beispiel normalisieren oder Lautstärken anheben, absenken und so.
Bitraten anpassen.
Ja, also quasi Auphonic von Hand. Früher hat man das gebraucht. heute gibt es Auphonic. Wobei von zum Beispiel von Ogg nach MP3 konvertieren, weil der MP3-Player das nicht kann. So Sachen, da ist Sox wirklich prima. Ja. Wo ich es zum Beispiel auch brauche, ich habe einen Blaupunkt Autoradio, der ist eigentlich ganz toll, klingt auch gut alles, aber hat einen Bug in der Firmware, und zwar, wenn ein Podcast länger als 100 Minuten lang ist, dann zählt der einfach von 0 an wieder weiter. Er spielt zwar weiter, aber wenn du dann die Wiedergabe anhältst, weil da zum Beispiel Verkehrsfunk kommt oder weil du aussteigst und wieder einsteigst, dann sagen wir, du bist bei Minute 109. So. Und dann steigst du aus, steigst wieder ein, dann fängt er bei Minute 9 wieder an. Ja, und super. Du denkst dir, das habe ich doch irgendwo schon mal gehört. Habe ich mir ein Skript geschrieben, was die MP3 zerhackt in handliche 1-Stunden-Blöcke. Also so zum Beispiel, ich höre zum Beispiel auch den Podcast von den drei Vogonen. Da kann es auch mal sein, dass da 9,5 Stunden rausfallen in einem Monat. Ja, dann macht er mir da halt 10 Dateien draus, 9 mal eine Stunde plus noch den Rest. Und macht dann auch gleich MP3s raus.
Also, ja. Wir benutzen auch Socks, oder ich benutze auch noch Socks, um unseren Jingle vorne vorzukleben und hinten hinter das Aufgenommene zu kleben. Das kann das nämlich, indem man das einfach hintereinander hängt. Also Socks, Jingle, Eingangsjingle, Datei, Ausgangsjingle, Zieldatei. Dann hat man in der Zieldatei Eingangsjingle, Hauptdatei und Zieldatei und Entschlussjingle.
Ja, für so Zeugs nehme ich dann Audacity. Nein. Da habe ich dann die Unverfrorenheit, ein GUI-Programm zu benutzen, weil Audacity heißt ja
Frechheit.
Frechheit, genau. Und man spricht es auch Audacity aus, nicht Audacity.
Es gibt noch Audacious, das ist wieder
Audacious, ja, das ist auch so, das ist der MP3-Player.
Das ist irgendwie so WinM-Klon.
Ja. XMMS, ja.
Ich wollte noch sagen, wir haben früher auch LLTech benutzt. LLTech ist ein Tagger für die Kommandozeile, der Ogg-Dateien und MP3-Dateien kann, aber keine Bilder. Wir sind froh, dass uns das Auphonic jetzt abnimmt.
Genau. Ja, Auphonic ist schon klasse. Ich habe früher auch mit Lame und Ogg-Enk mache ich auch heute noch ab und zu. Was ich zum Beispiel auch benutze, notgedrungen, ist Grow ISO FS, weil mit dem kann ich wenigstens Blu-rays brennen. Okay. Zwar nur Single Layer. Das einzige Programm, was unter Linux überhaupt Dual Layer Blu-rays kann und auch nur UDF kann, richtig, ist Nero. Nur das Problem ist, wir haben Red Hat 6 und es gibt keine Version für Red Hat 6 von dem Ding. Okay. Das ist eine kommerzielle Software, proprietär. Jo.
Ich habe gar kein Blu-ray. Es gibt in der ganzen Wohnung nicht.
Ich auch nicht.
Nee, doch.
Ja, du nutzt das ja auch nicht zum Blu-ray-Rippen oder gucken, sondern du nutzt das zum Backups machen.
Richtig, ja, Offsite-Backups. Ja. Wobei, ich habe mir auch schon erlaubt, es gibt ein Demo von Tristar und Red Sector. Das ist in Blu-ray Java geschrieben. Das musst du auf eine Blu-ray brennen. Das Image ist zwar nur 170 Megabyte groß, aber du musst es auf eine Blu-ray brennen, damit du es angucken kannst.
Okay.
Wobei, ja, sehr krumm. CD Record.
Ich benutze noch ab und zu abcde.
Better CD Encoder.
Genau, das macht im Hintergrund CD Paranoia. Also das kann CDs auslesen und rippen. Und das,
ja,
das Grip. Ja, das liest aber auch über Lesefehler hinweg, indem es das CD Paranoia, weil es die 10-mal liest und so lange, bis es halt ein konsistentes Ergebnis bekommt und damit wird fast jede auch ältere CD noch
gelesen. Richtig, du kannst dem Ding einen Bierdeckel füttern und ihm sagen, lies so lange, bis da Musik rauskommt.
Ja, also ist tatsächlich
fast so. Das macht das so.
Ja, das ist wirklich gut.
Das ist wirklich so, ja.
Wo du von Konverter noch gesprochen hast, es ist zwar eigentlich kein Konverter, sondern eher ein Archivhandhaber. Mhm. Es gibt A-Tool, Archiv-Tool. Mhm. Das kann mit, ja, ich weiß nicht, irgendwie so gefühlten 2 Dutzend verschiedenen Archivformaten zurechtkommen und generisch die auspacken, entpacken, Inhalt anzeigen und du brauchst dich einfach nicht mehr drüber den Kopf zu braten, was für ein Kompressionsformat und Archivformat da jetzt drin ist, ob das jetzt TAR BZIP2 ist oder ob das jetzt .zip oder .7zip oder sonst was ist. Er schluckt das einfach und macht das Richtige damit. Das ist, finde ich, noch sehr praktisch.
Mhm. Ja, bei Konvertierungstools gibt es auch noch eine ganze Reihe an Grafikkonvertierungstools. Convert aus der Image Magic Suite sei dazu nennen, womit man sogar tatsächlich mehr machen kann als nur konvertieren. Man kann auch Wasserzeichen auf die Bilder bringen, man kann Text irgendwo hinschreiben auf das Bild, man kann
drauf malen,
du Stapelverarbeitung kannst machen bis zum geht nicht mehr. Also richtig viel.
Ja, wobei das zum Teil übel viel Memory braucht, vor allem wenn du hinten dran irgendwie PDF oder sowas. Also ich hatte letztens einen Fall, wo irgendwie ein Typo 3 hinten dran mit Image Magic Thumbnails generieren wollte von irgendwelchen riesengroßen PDFs und dass man dann nachher einen Webserver fast abgeschossen hat wegen Out of Memory.
Aber man sieht schon ein bisschen das Muster von wegen Konsolen, also Kommandozeilen, Applikationen. Kommen vor allem auch da zum Einsatz, wo man viele Dateien mit vielen Dateien dasselbe machen muss. Irgendwelche JPEG-Dateien nach PNG konvertieren oder aus ganz vielen Urlaubsfotos kleine Thumbnails generieren. oder eben viele große MP3s in ganz viele kleine umwandeln, damit der Autoradio damit auch klarkommt. Das Autoradio.
Autoradio.
Tja, in der Schweiz ist das halt eben so männlich, ne? Weil Technik.
Von den Franzosen.
Der Radio.
Le Radio. Vermutlich. Ja. Da kommen ja die meisten verkehrten Artikel der Schweizer her. Ach, das darf ich jetzt gar nicht laut sagen, ne? Habe ich auch nicht gesagt.
Warum? Naja. Ja. Also, aber eben so Sachen, also Automatisierung.
In der April-Ausgabe von Freies Magazin hat der Dominik ein Tool vorgestellt, mit dem man PNGs auf der Kommandozeile bearbeiten kann. Das möchte ich noch eben in die Menge rufen. Und das sticht die Brücke zu GraphWiz und Dotti, mit dem man auf der Kommandozeile, was ein Compiler ist für Geschäftsgrafiken, wenn man so will, wo man auf der Kommandozeile Flussdiagramme erstellen kann.
Wie heißt das Tool von PNG?
Das weiß ich im Moment nicht
auswendig. Also ich kenne mindestens OptiPNG, PNG Quant und also irgendwie so gibt mindestens 5 PNG-Optimierungstools, die ungefähr alles gleich machen, nämlich per Brute Force das kleinste PNG finden.
Ja,
Freemarsh gibt es noch.
Ja,
das baut die alle zusammen.
Ich hab den Artikel noch nicht gelesen. Ich habe jetzt gerade nur die Überschriften und die Unterüberschriften gelesen, aber nicht auswendig gelernt tatsächlich.
Also
man kann mit MoPDF, das ist ein relativ schmaler PDF-Viewer.
Mit VI-Key-Bindings?
Auch VI-Key-Bindings, ja. Auch sich die Titelseiten als PNG rausspielen lassen. Das habe ich gebraucht, um Vorschaubilder mal auf eine Webseite zu bringen. Mhm. Also alles, was Venti gerade gesagt hat, so was Massenverarbeitung von Dateien angeht und Konvertierungsaufgaben, das ist die Kommandozeile prädestiniert für.
Was ich hier jetzt gerade noch reinwerfen will, ist, dass wenn du sowas automatisierst auf der Kommandozeile, versuch's mal mit anhauchen, dann Dirk versucht hier gerade einen toten Kugelschreiber zum Leben wieder zu erwecken. Mhm. Ja eben, von wegen Automatisierung, da läuft ja immer nur ein Programm auf einmal. Mhm. Und heutzutage hast du ja meistens mehrere Prozessorkerne. Mhm. Und da war letztes Jahr auf den Augsburger Linux-Infotag war Ole Tange da und hat GNU Parallel vorgestellt.
Was ist GNU Parallel?
Damit kannst du sagen, für einen Task so oft aus, wie du Prozessorkerne hast oder so oft, wie ich sag, oder bis der und der Load und so weiter. Und das Ding kann auch übers Netz sogar die Tasks verteilen. Also wenn du zum Beispiel jetzt mit Convert irgendwelche großen Bilder runterskalieren musst und du hast mehrere Maschinen im Netz, dann kannst du da sagen, ja, mach mal, und dann fängt das da an. Ich habe es auch noch nicht so richtig angeschaut, selber immer noch nicht, leider. Liegt auch daran, dass das bei uns in der Firma nicht einfach so installiert ist. Ich müsste da mal richtig mal irgendwie am passenden Ort treten, dass wir das haben. Ja, aber so kann sicher noch praktisch sein, wenn du einen Vierkernprozessor hast. Naja, ansonsten hast du nur einen Kern ausgelastet, außer du startest dein Skript mehrmals, musst du dann auch die Dateien, die du konvertieren willst, in 4 verschiedene Ordner tun oder irgendwas, sonst machst du die Arbeit doppelt.
Ja, das stimmt. Und ob die wirklich auf verschiedenen Prozessoren landen, weißt du im Vorfeld ja auch nicht.
Genau.
Das kommt ja auch nochmal dazu, weil ja da.
Es gibt da, glaube ich, auch noch Zusatzprogramme, mit denen du angeben kannst, warte mit der Ausführung des nächsten Schrittes, bis alle anderen Prozesse vom Schritt vorher zu Ende sind, also so quasi so Semaphor, wie die, also das sind diese Kelm-Signale bei der Bahn, Semaphor-Signale. Mhm. So in etwa kann man sich das vorstellen.
Ich möchte jetzt noch 2 Chat-Kommandos nennen, nämlich Center ICQ bzw. Center IM. Das ist für Instant Messenger. Da kann man Jabber-Accounts auf der Kommandozeile mit betreiben und auch Google-Dings-Kirchens. Wie heißt es da noch? Google Talk. Oder,
ist ja auch Jabber.
IRC, genau. Hm. Oder XMPP. IRC ist ein IRC-Client für die Kommandozeile, den ich ab und zu benutze. Normalerweise benutze ich XChat dafür. Aber. Wenn ich Sachen nachverfolgen will, das kommt genau das zum Tragen, was der Axel gerade sagte, dann habe ich eine TMUX-Session und in dem TMUX habe ich ein IRC laufen, um dann nachlesen zu können, was später passiert ist, wenn der Channel nicht mitprotokolliert.
Woher kennst du mein IRC-Setup?
Ja, was eigene Sendungen füllen würde, wäre, wenn wir über Git noch reden, als Kommando, als Kommandozeilen-Versionsverwaltungstool.
Anmerkung an die Hörer, das war das Tool, was sich bei mir als das am häufigsten aufgerufene Tool rausgestellt hat, als ich dann mal Statistik gemacht habe, und zwar mit Abstand. Irgendwie so 100 und das nächste war dann irgendwie bei 24.
Das ist schon heftig, ja. Dann kann man natürlich auf der Kommandozeile besonders gut suchen. Ich gehe jetzt mal im Schnelldurchgang durch, weil wir uns, glaube ich, sonst sehr, sehr schnell verzetteln werden. Man kann auf der Kommandozeile sehr gut suchen. Das geht mit grep am allerbesten. Von grep gibt es eine erweiterte Version für Source-Text, die nennt sich ACK, wo man ein Kommando, einen Buchstaben weniger tippen muss, was auf Source-Codes optimiert ist, was gar nicht in Binärdateien sucht.
Ist in Perl geschrieben. Letztens habe ich entdeckt, es gibt noch eine Reimplementation davon in C, die heißt AG.
Okay. Noch einen Buchstaben kürzer.
Ja, aber...
Also mit grep meinst du, dass du in Dateien suchen?
Ja, genau.
In den Inhalten von Dateien.
Nicht Dateien selber suchen, weil dann gibt es Locate.
Oder Find.
Locate nur dann,
ja,
wenn man vorher updateDB ausgeführt hat und dann hat es auch nur den Stand von updateDB.
Das wird auf meinem System bitte automatisch ausgeführt. Ansonsten fluche ich erstmal, tipp's ein und warte, bis es fertig ist, weil Find ist so die Notlösung.
Nee, es gibt einen ganz anderen Unterschied an der Stelle, den möchte ich erwähnen. Mhm. Und zwar Locate sucht per Default erstmal über das komplette System, aber halt anhand der gecachten Informationen.
Richtig.
Find sucht auf dem System, so wie es jetzt da liegt, und fängt per Default nur in dem Verzeichnis an, in dem du es aufrufst. Also mit Find kannst du wunderbar suchen über einen kleinen Unterast, während Locate wunderbar ist, um schnell über das gesamte System zu suchen, aber eben potenziell mit veralteten Daten.
Ja,
das geht. Also bei mir defaultmäßig wird das
einmal
jede
Tag.
Nacht.
Ja.
Das ist immer so. Morgens um 3 fangen die Harddisks an zu rattern, weiß ich, ja, wird langsam spät, respektive ab jetzt wird es früh.
Ja. Axel hat gerade wget erwähnt, ich möchte noch curl in die Runde werfen. Ich benutze immer weniger wget, sondern immer mehr curl.
Ich hätte noch zwei. Axel, und damit meine ich jetzt nicht Axel, der neben mir sitzt, sondern den Accelerator, Download Accelerator, das heißt effektiv Axel, dem kannst du angeben, dass er mehrere Verbindungen aufmacht und der fängt dann, wenn du zum Beispiel sagst, mit 4 Verbindungen, dann fängt er an, die Datei am Anfang, in der Mitte und zu einem Viertel und zum dritten Viertel runterzuladen. Und was Axel inzwischen aber abgelöst hat, tja, Alter, tut mir leid, ist der ARIA 2 Client, ARIA 2C, weil dem kann man auch noch sagen, dass er auch Torrent kann. Er kann sogar Magnetlinks. Und der macht das ähnlich, aber der macht Blöcke. Das heißt, du kannst ihm sagen, zum Beispiel, mach so viele Verbindungen auf oder mach 5 Verbindungen auf und hol dir jeweils 2 Megabyte von einer Datei. Das ist dann, also ich habe zum Beispiel meinen Golden Pot ist ein Perl-Skript. Den habe ich so weit gepatcht, dass er ARIA 2C benutzt, um die Podcast-Folgen runterzuladen. Das ist so ein Kommandozeilen-Podcast-Client, dem du in einer Datei hat er, in der Config-Datei hat er die RSS-Feeds zu den Podcasts und in einer anderen Datei legt er sich einen Log an, damit er weiß, was er schon alles runtergeladen hat.
Da habe ich sehr lange Podracer benutzt. Podracer konnte das schon immer und ist seit 2008 irgendwie nicht mehr aktualisiert worden, aber es kann das alles.
Das einzige Problem, was ich noch habe mit ARIA 2C, von wegen Torrent, ist, wenn du ihm eine Torrent-Datei angibst, dann fängt er, dann, wenn er sie runtergeladen hat, seedet er die auch. Weil sonst könnte ich damit nämlich prima BitLove RSS-Feeds abonnieren.
Podracer.
Ist das auch Kommandozeile, oder? Also gut, spielt mir eigentlich keine Rolle. Ich wünschte mir, dass G-Podder das endlich kann.
Podracer kann es, ist Kommandozeile tatsächlich.
Weil wenn G-Podder das könnte, dann das wäre so geil.
Also Podracer ist ein Kommandozeilentool, was wirklich keiner von uns wirklich mag, weil es redet nie. Es sagt gar nichts, es läuft einfach. Es gibt auch keine Fehlermeldung aus.
Gibt es keinen Minus-Minus-Verbos oder sowas?
Es hat keinen Frauenmodus, wo es mehr erzählt, sondern sagt wirklich nie was.
Ziemlich autistisch.
Das ist ein totales Unix-Kommando, was wirklich nie redet.
Ja, das, aber selbst der Exit-Code ist dann nicht irgendwie bei Fehler ungleich.
Exit-Code weiß ich nicht tatsächlich. Ah. Muss ich mir mal angucken. Aber Podracer wollte ich noch erwähnen.
Das macht irgendwas, aber sagt nicht was. Und
ich wollte gerade noch was zu Curl sagen. Curl ist so das Schweizer Taschenmesser für Dateiübertragung. Es kann nicht nur Dateien empfangen, sondern auch Dateien senden. Es kann Web-Formulare ausfüllen und. Und deswegen benutze ich das jetzt immer häufiger tatsächlich. Hm.
Sowas wie Netcat einfach für Dateien.
Jetzt habe ich so ein bisschen rumgescrollt. Es gibt so ein paar Tools, die so ein bisschen abgedreht sind, wie Ledger und H-Ledger. Das ist ein Buchhaltungstool für die Kommandozeile, was man benutzen kann, was doppelte Buchführung auf der Kommandozeile macht tatsächlich.
Spreadsheet auf der Kommandozeile wäre SC.
Ja, gibt's immer noch.
Gibt's immer noch.
Okay.
Ich brauche BC ab und zu für simple Rechnen.
Als Taschenrechner, ja.
Als Taschenrechner, genau.
Den muss man mit Scale gleich Anzahl der Nachkommastellen vorher sagen, dass er Nachkommastellen verwenden soll.
Sonst BC Leerzeichen minus L.
Oder so. Ich mache immer Scale gleich 2, okay. Wieder was gelernt. Kann man bestimmt noch als Alias machen, dann geht es schneller. Es gibt natürlich für jeden Scheiß Kommandozeilen und eine Menge Programmiersprachen auch. Es gibt mit Twitch sogar einen echten Kommandozeilen Twitter und Identica Client.
Da gibt es auch eine ganze Ladung von, du.
Da gibt es noch viel, viel mehr.
Terses ist der neueste, den ich gesehen habe.
Okay, man kann es auch mit zwei Befehlen mit net Doppelpunkt Doppelpunkt Twitter auch in Perl sehr, sehr schnell implementieren. Das geht wirklich super flott. Jetzt mit OAuth ist es ein bisschen schwieriger geworden.
Genau.
Es gibt schon einen Haufen an Tools, die man verwenden kann. Vor allem die Automatisierung ist einfach. Haben wir jetzt irgendwas dringend vergessen?
Alles.
Also zum Thema meinst du?
Mhm. Die nächsten drei Stunden?
Vermutlich schon. Fällt uns aber erst ein, wenn du dann auf Stopp drückst.
Ja, vermutlich.
Das ist immer so. Das Podcast-Syndrom.
Das Podcast-Syndrom, ja.
Haben wir nein, aber in Anbetracht dessen von der Vielfalt, die es auf der Kommandozeile gibt, haben wir garantiert was vergessen.
Ja ich meine, ich benutze auch ab und zu Nmap und Traceroute, TCP, Traceroute. Ping und so.
Das ganze Netzwerk-Debug.
Ja, das ganze Netzwerkzeugs.
Nmap, die Benutzung von Nmap in Deutschland ist fragwürdig, da würde ich vorsichtig sein.
Wir sind hier in der Schweiz.
Das könnte in den
Hacker- wir sind in einem freien Land.
Ja, ich weiß.
Dieser Podcast wird in einem freien Land produziert. Wo wird er gehostet?
Ich würde dir völlig recht geben, er wird in Deutschland gehostet. Ich würde dir völlig recht geben, wenn es nicht diesen globale Firewall in der Schweiz gäbe, die Proxys überwacht, wo nicht jeder Content durchkommt. Dann würde ich freies Land unterschreiben.
Das ist nur wegen den Zollgebühren. Weißt du, Datenpakete sind ja auch Pakete.
Genau, ist teuer.
Genau.
Nein, aber das wollte ich eben erwähnen. Vorsichtig in Netzwerken, wo ihr nicht die Herren im Haus seid damit.
Gut, dann vorsichtig. Richtig, ja. Nur Hosts abscannen, die man.
Unter eigener Kontrolle hat.
Ja, eigentlich. Wobei.
Oder beauftragt.
Gut, mit diesem Disclaimer voraus sage ich dann auch, ich habe auch schon Aircrack benutzt. Auf dem Mobiltelefon, auf dem Nokia N900. Das ist dann noch eine Ecke cooler.
Damit kriegt man WLAN-Passwörter raus.
Richtig. Die man nicht kennt auch.
Ja.
WEP, wobei wenn heute noch jemand WEP benutzt, dann ist er ein bisschen selbst schuld.
Oder macht's mit Absicht.
Genau.
Ja, gut, aber im Prinzip kannst du genauso gut auch offen haben.
Ja. Aber offen hat halt einen anderen rechtlichen Status.
Ja.
Okay. Naja.
Dann so, Roman, haben wir dich jetzt überzeugt?
Nein. Im Gegenteil.
Kaufst jetzt eine zweite Maus?
Wie im Gegenteil? Müssen wir jetzt nochmal von vorne anfangen?
Kaufst jetzt eine zweite Maus und so ein komisches Touchpad?
Ich dachte, die hören nie mehr auf. Ich war zwischendurch mal in der Küche, habe Schinkengipfeli gemacht, die sind jetzt aber mittlerweile wieder kalt, weil
wenigstens
die
drei angebrannt.
Jungs nie mehr aufgehört haben zu reden. Aber war sicher. Nein, Entschuldigung, das meine ich doch
nicht. Ich glaube, es zeigt, wie fasziniert wir vom Thema sind.
Ja, genau.
Roman, ich ja auch nicht.
Und es ist ja nicht so, dass ich das Terminal nie benutze. Das tue ich oft, aber halt nicht in solchen komplexen Dingen, wie wir es hier jetzt gehört haben. Werde ich auch künftig nicht tun, weil es ist nicht meine Welt. Aber war sehr spannend, euch zu hören.
Okay. Wir hoffen, den Hörern geht es genauso.
Ja.
Aber ich hätte noch etwas außerhalb des Themas.
Ja, wir sind jetzt mit dem Thema fertig. Mhm. Genau, dann kommt jetzt der Ausblick.
Genau.
Wohin blicken wir? Wir blicken auf ein aktuelles Problem, was du hast.
Ja, ach so, ja, richtig. Ja, ich möchte ein Problem an eure Hörerschaft crowdsourcen. Und zwar ist es folgendes: Ich habe einen MP3-Player, einen Standalone, das ist ein iRiver X20, eigentlich ein sehr gutes Gerät. Ich habe da erst vor ein paar Monaten einen neuen Akku gekauft, nur ist es jetzt so, dass die Kopfhörerbuchse so langsam immer mehr einen Wackelkontakt bekommt. Das heißt, der Player ist ja irgendwann aufgebraucht und ich brauche da einen Ersatz. Ich möchte gerne etwas mit Knöpfen dran, mit, wenn es geht, mit Batterie, also so Normalbatterie, wobei das sind dann so die Billigplayer, die haben dann das Problem, dass sie nur MP3 können, vielleicht noch WMA. Benutzt das noch jemand? Kann auch Phonik überhaupt Windows Media?
Ja, ich glaube, ich bin fast alles.
Also jedenfalls hätte ich gern einen, der auch Ogg Vorbis, vielleicht sogar Ogg Opus kann. Aber das ist vermutlich ein bisschen viel verlangt. AAC wäre auch ganz nett.
FLAC,
ja, wenn es kann.
Bei Podcasts, glaube ich, nicht so
relevant. M4A?
Das ist AAC.
Ja?
Ja. Also, ja, M4A ist einfach das MPEG-4 Audio. Ja, das sollte er können. Und er sollte sich merken können, bis wohin ich eine Audiodatei schon gehört habe. Weil so in einem dreistündigen Podcast hin und her zu spulen ist, sollte auch gehen, aber kann ziemlich mühsam sein. Das ist beim iRiver zum Beispiel so, wenn ich auf Pause drücke, dann merkt er sich bis wie weit, aber wenn ich dann irgendwie, wenn ich den an USB anhänge, dann vergisst er das.
Ich habe meinen alten Kovon empfohlen, da bin ich sehr großer Fan von Kovon D2, der hat sogar eine SD-Karte drin gehabt.
Das hat der iRiver auch, muss nicht unbedingt sein, wäre auch schön, wenn man
der kann beliebig viele Bookmarks pro Datei setzen, was ganz schön ist. Hat allerdings nur Lautstärke-Knöpfe und ansonsten Touchscreen.
Ja gut, also
kann dafür DAB-Radio und keine Batterie wechseln.
Ja gut, Batterie wechseln muss jetzt auch nicht unbedingt sein, wenn man den Akku wechseln kann.
Nein, geht nicht. Genau. Aber da gibt es einen Nachfolger von. Ich weiß jetzt nicht, was der Nachfolger kann. Aber
mal abwarten, was noch alles kommt.
Die Audioplayer sind wirklich sehr, sehr gut von denen. Die kann ich tatsächlich weiterempfehlen.
Klar könnte ich es mit dem Handy machen. Ich habe das auch eine Zeit lang gemacht mit dem Ergebnis, dass auch die Kopfhörerbuchse bei meinem geliebten Nokia N9 nicht mehr so ganz toll funktioniert hat. Ich hatte zum Glück noch Garantie, aber da man diese Geräte nicht mehr kaufen kann, versuche ich den jetzt zu schonen.
Ich benutze jetzt tatsächlich mein Handy dafür und ich werde mir einen Bluetooth-Kopfhörer kaufen. Genau aus diesem Grund.
Bin ich mit der Audioqualität nicht zufrieden. Ich habe einen Sennheiser PX210. Zum einen ist die Akkulaufzeit ziemlich schlecht bei dem Ding und eben die Audioqualität gut. Fürs Podcast hören kann man sagen, oh, geht noch, aber ich höre ab und zu auch mal Musik.
Ja, ich hatte da Ich habe ja im halben Jahr Geburtstag, da könnte man ja, ich habe den MX550 mir angeschaut, mal schauen, was da so passiert. Weiß ich nicht. Aber was machen wir? Machen wir jetzt mit einem weiteren Vorschlag von dir weiter oder machen wir mit einem weiteren Crowd-Thema weiter?
Martin muss noch sagen, was er jetzt genau will. Das habe ich nämlich nicht verstanden.
Einen portablen. Also
ja, das habe ich schon verstanden, aber willst du, dass man dir den schenkt? Oder?
Nein,
ja, also, doch natürlich schenken.
Ja, so kann man auch, wobei dann, was mache ich dann mit irgendwie 23 MP3-Playern? Nein, es reicht, wenn man, wie üblich, beim Hackerfunk ist es ja auch so, dass die Leute Kommentare bei Dimehard schreiben. Das ist inzwischen ein Running Gag. Ja, natürlich bin ich neidisch. Aber ist ja.
Also, du wünschst dir Empfehlungen.
Gerne einfach als Kommentar schreiben und dann kann ich da auch das angucken und sagen: Nö, vielleicht doch lieber was oder ja, das ist es jetzt.
Machen unsere Hörer doch gerne für dich.
Ich denke es doch auch.
Ja.
Dann wollten wir einen weiteren Vorschlag von Venti in die Runde schmeißen, nämlich ein Hörertreffen.
Ja, richtig. Die Idee stand auch mal noch im Raum.
Machen wir das Hörertreffen gemeinsam mit der Crew vom Pensemme-Podcast oder zusammen mit dem Hackerfunk? Das weiß ich noch nicht.
Ja.
Ja, eine Oder-Frage gibt
auch. Wir kommen, ja, auch wer beide Crews da haben will, muss einfach genug trinken, dann sieht er uns doppelt.
Also,
wobei, wir können da auch dynamisch umschalten. Meinst du jetzt von wegen SDHD die Problematik? Dass mich die Leute auch verstehen.
Nö.
Also dann komme ich als
das war nur ein flacher Witz, weil es die gleichen Leute sind. Vergiss es.
Das auch.
Nein, also Wendy hat in den Raum geworfen, dass wir mal ein Hörertreffen machen sollen. Wir sind beide von oder alle vier von der Idee eigentlich ganz angetan.
Mal ein richtiges Hörertreffen.
Wir müssen mal einen guten Platz finden, wo wir das machen können. Und würden gerne euer Feedback erbeten, ob ihr daran teilnehmen wollt. Das wäre hier im Umkreis von Zürich, mehr oder weniger.
Ja. Und wenn ich bis dahin noch keinen MP3-Player gekauft habe, könnt ihr die auch mitbringen und mir zeigen, hier, guck mal, was meiner ist der Beste, der kann. Hör mal, wie toll der Hackerfunk da drin klingt. Ja, sag ich mal so. Weil wir vom Hackerfunk, wir podcasten ja auch live. Mhm. Und wir haben nach den Sendungen auch Hörertreffen. Naja, wer mag, kann da gern kommen. Das ist aber meistens nicht so prominent angekündigt. Aber natürlich gehen wir was essen nach der Sendung, weil ist ja abends.
War auch gar nicht so unlecker da.
Waren wir da im Hot Pasta?
Schräg gegenüber, ja.
Ja, die sind ist vor allem in der Nähe. Ja. Meistens sind wir da.
Und als letztes Thema, nochmal ein Crowd-Thema. Wir wollen mit dem beginnen, was wir angedroht haben, nämlich Crowdfunding.
Genau.
Die Gesprächspartner, die wir uns ausgesucht haben, die sind alle weiter weg. Und wir wollen euch gerne an den Kosten beteiligen, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Genau. Dirk hat auf unserem, wir haben einen Blog, im Gegensatz zu anderen.
Hättet ihr das
eine
mal
gesehen? Seite.
Entschuldigung.
Eine Seite vorbereitet. Wir verlinken die.
Genau.
Und jetzt mal.
Hättet ihr das mal gesagt, wo ich meine Bitcoins noch nicht verkauft habe? Dann hätte ich euch die rüber transferieren können.
Bitcoins haben wir nicht.
Ach. Ja, inzwischen rentiert sich es auch nicht mehr.
Ich habe ein genau. Bitcoin $70, habe ich jetzt gelesen.
War. Also ich habe mal welche gekauft aus mir aus Witz für irgendwie 10 Euro, so umgerechnet, 2,5 Bitcoin. Habe unterdessen mal einen ausgegeben für Eintritt ans Hack and Play. Gibt es eine Pendable-Podcast-Folge davon? und den Rest habe ich jetzt für, der Bitcoin-Kurs war auf 110 Euro, habe ich die verkauft.
Ja, nicht doof.
Und Bitcoin ging dann zwar noch auf 220 rauf und ist inzwischen aber jetzt abgestürzt auf irgendwas 60.
Okay. Aktuell. Immer noch viel, viel mehr, ne?
Ja, also ich bin jetzt stinkend reich.
Ich kann mal kurz sagen, wie wir uns das vorgestellt haben,
ja, bitte.
Überhaupt. Also ich habe ein Konto eingerichtet, wo ich wöchentlich drauf gucke und die Zahlungen im Blog mit dokumentiere, was wir da bekommen haben. Ihr müsst bitte in die Überweisung schreiben, ob ihr namentlich genannt werden wollt oder nicht, sonst steht da nur der Betrag. Ich habe auf meinem Flatter auch ein Ding eingerichtet, was man beflattern kann.
Aha.
Ich werde das allerdings nicht auf der Hauptseite veröffentlichen, sondern tatsächlich nur auf dieser Crowdfunding-Seite, weil mir das sonst ein bisschen zu viel wird. Also Leute, die das gerne machen wollen, sind herzlich eingeladen, uns da Geld zu geben. Eine SEPA-Überweisung ist auf das Konto möglich. Das ist ein Euro-Konto tatsächlich. Roman und ich, wir haben drei Reisen geplant, mehr oder weniger, wo wir die Termine noch nicht haben. Die Hälfte der Kosten tragen wir und die Hälfte wollen wir halt gerne von euch haben.
Wo wollt ihr denn hinreisen?
Einmal wollen wir nach Graz, um Michael und Michael zu treffen.
Prokop und?
Kofler.
Einmal
wollen wir nach Karlsruhe, um Felix und Martina zu treffen. Wenn ich jetzt mehr erzähle, dann muss ich ein bisschen die Spannung aufrechterhalten. Und einmal wollen wir nach Essen, da ist die Unterbringung relativ günstig, um Ingo und Wolfgang zu treffen.
Bei und Ingo weiß ich, glaube welchen.
Ja, ich glaube
klar, auch. Essen.
Ja. Ja, das ist relativ einfach.
Also das weiß ja sogar ich. Mit Essen kenne ich mich aus.
Also wir werden die Kosten natürlich noch aufstellen, wenn wir das Geld zusammen haben, wird das genau dafür verwendet. Die Hälfte kommt von uns und die Hälfte halt von euch. So ist es gedacht.
Genau.
Gut.
Und jeder Betrag zählt.
Ja.
Also kann auch ein zerquetschen Euro sein.
Wenn wir nicht genug Geld zusammenbekommen sollten, um das überhaupt bewerkstelligen zu können, dann wird das Geld natürlich an eine gemeinnützige Organisation gespendet. Welche müssen wir uns dann noch überlegen, aber es wird auf jeden Fall verspendet dann.
Pro Daimhardt.
Genau, das ist die Stiftung Lichtenstein, oder?
Ah, ja. Damit ihr euch einen schöneren Briefkasten für diese Firma kaufen könnt.
Ja, genau.
Könnt. Nein, das war ein Witz. Ja. Das ist nicht wahr.
Ja, wir wollen schon... schon was zusammen machen.
Ja.
Gut,
schauen wir mal.
Okay, das war's. Ich hatte schön Pause dieses Mal. War auch mal witzig. Vielen Dank, Axel, Martin.
Danke für die Einladung.
Ja, hat uns gefreut. Hat Spaß gemacht.
Macht immer wieder Spaß.
Und wir hoffen auf gute Kommentare. Und ich glaube, wir sehen uns wieder vielleicht das nächste Mal beim Hackerfunk.
Treffen wir uns nächstes Mal bei uns.
Ja, genau.
Bei uns im Podcast.
Oder beim Axel in der Küche.
Genau. Oder in, oder in der Pensemmel.
Oder in der Pensemmel. Ja, das können wir auch mal machen, genau.
Genau.
Okay.
Oder am Hörertreffen. Wer weiß.
Wer weiß.
Aber dann wird nicht gepodcastet, dann wird geredet.
Ja. Och. Ich könnte auch so ein Aufnahmegerät in die Mitte stellen und dann hören die Leute, die das hören. Genau.
Genau.
Danke fürs Zuhören.
Danke vielmals. Tschüss zusammen. Macht's gut.
Auf die nächsten 4 Jahre. Tschüss.
Tschüss. Ciao, ciao, tschüss. Ciao. Tschüss.
Deinhard. Das klingt gut.